Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux, namenslos Jens Büro / Live 118 wir, glaube ich, oder?
Aber letztes Mal wir müssen jetzt 7. wieder von Anfang an anfangen eigentlich.
Wir sind jetzt bei 2. Nee, wir fangen nicht von vorne an. Ich habe schon so oft von vorne angefangen, weil sonst wären wir schon bei Ausgabe 300 irgendwas oder 400 irgendwas.
Ist denn eigentlich was geplant, wie wir den Namen jetzt finden in der nächsten Zeit?
Also wir haben
Abstimmung oder so.
Wir trinken euer restliches Media. Bier noch hier weg.
Ach du Scheiße.
Dann klappt das.
Das wird halt ein Drittel kosten nächstes Mal, ganz einfach.
Im Delirium der beste Name, der uns einfällt.
Mit Ü geschrieben.
Delirium, genau.
Delirium.
Radio Tux Delirium.
Sehr gut, ja, das ist nicht schlecht. Du passt Frank sein Gesicht auch gut dazu gerade.
Gott sei Dank senden wir hier kein Video.
Ja, du bist ja in der Videoagentur, das ändert sich dann ganz schnell in den nächsten Tagen. Sendungen.
Was?
Das wird videomäßig.
Ach, genau.
Irgendwann.
Genau, wir könnten
nicht machen auch hier dein Kollege uns hier mal. Nee, lieber nicht.
Nee. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
Gut. Ich habe Ton noch an.
So, gut. Also ihr könnt zu uns in den Chat kommen auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht dabei seid. rcfreenode.net, Channel Raute, Radio Tux. Und wenn ich jetzt endlich mal unser Dokument hier aufhab, weiß ich auch, was wir... Hier steht übrigens noch Radio Tux, Dollar, Namen hier einfügen. Da waren wir ja gerade. Wir haben immer noch keinen Namen. Ihr könnt uns noch Vorschläge schicken. Wir hatten ein paar Vorschläge, wo
Sag
ich...
Sag mal ein paar.
Weißt du, Radio noch- Tux Live, Radio Tux Live... Ah, hast du den One-Button?
What the fuck?
Jetzt nicht hier gucken. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich hier jeden Vorschlag hier mit seinem mit einem Rimshot hier kommentieren.
Achso, dann mach mal. Ich suche gerade das alte Dokument.
Das alte Dokument.
Erzähl mal weiter.
Ich wollte schon immer machen.
Also, was hätte ich gesagt? Live Stream. Dann haben wir.
Radio Tux Instant.
Radio Tux Instant. Radio Tux Gossip.
Sau gut. Haben wir noch?
Was war noch? Warte mal, wir haben auf Blog Radio Tux sogar eine Abstimmung.
Radio Tux at Friends.
Radio Tux at Location Name. Radio Tux Talk.
Radio Tux 21.
Oh. Da brauchen wir aber bald Polizei, um das Studio abzuriegeln. Das wird übel.
Oh mein, nee, die sind gerade woanders am Schaffen.
Ach so, gut.
Stimmt, wir waren ja auch gerade auf einer Demo. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr seid ja, wir sind ja hier die Demo-City. Hier ist jeden Tag, kann man hier demonstrieren gehen und sich von Polizisten bespritzen lassen. Oder so ähnlich.
Ach, heute wieder?
Ja, heute war gegen Atomkraft.
Nee, bespritzen wir nicht.
Bespritzt haben sie einen nicht, aber wenn man es drauf anlegen.
Ja, die Fall war eher so mit Atommüll bewerfen, oder?
Ja, genau, mit gelben Fässern bewerfen.
Als ich das letzte Mal da war, da standen sie nur vor der Mauer.
Vor der Mauer?
Mhm.
Die sie gebaut haben.
Ja, die Mauer, die sie gebaut haben.
Ja, das stimmt, die haben am 3. Oktober eine Mauer gebaut. Ja. Das fand ich auch geil. Radio Tux at Büro kommt hier noch gerade.
At Büro?
Radio Tux.
fast vergessen.
Radio Tux at /home/live. Radio Tux at cp-rf. Ja.
Das war's, oder?
Das war's jetzt so.
Ich so, hätte noch jetzt auch die letzten Hörer verscheucht haben.
Ihr habt immer noch die Möglichkeit, uns hier einen Tipp zu geben. Ich weiß nicht, ich bin ja irgendwie nicht so der Fan davon, da irgendwie live einzubauen. Weil es kann ja mal sein, dass wir die Sendung hier eher nur aufzeichnen und nicht live machen.
Weißt du, wie man sowas denn nennt im Fernsehen zum Beispiel?
Ein Real-Life.
Special, wenn es dann nicht live kommt. Sei Sommer-Special, weil dann kommt es irgendwie, wurde dann voraufgezeichnet.
Ja, aber wir können es ja nicht Radio Tux Special nennen. Radio Tux Special.
Nee, Special dann nur, wenn es nicht live ist.
Ja, deswegen. Aber willst du es Radio Tux Live nennen?
Live
es gibt ja, das Problem ist, es gibt ja auch andere Sendungen, die Radio Tux Live streamen,
die
nicht diese Sendung sind.
Stimmt.
Also ich würde irgendwie dieses Gruppending
wir haben
aufnehmen.
Ja, wir haben mehrere Formate.
Genau.
Gruppe und Bier muss mit drin sein.
Bier, ja.
Der Ingo mag das nicht, dann ich genau, darf der ich nicht mehr kommen.
Radio Tux Apfelschorle.
Radio Tux Apfelschorle. Nö.
Also so richtig glücklich sind wir mit dem Namen noch nicht, oder wir haben ja noch keinen, deswegen Radio Tux Schwabenstreich.
Okay.
Das geht dann nur eine Minute lang und ist nur ziemlich laut.
Ja, habt ihr mal mitgemacht? Also es ist ja jeden Tag,
ich höre es immer.
19 Uhr stellen die sich
deutschlandweit.
Mittlerweile auch in Berlin und sonst wo.
Ja, wir stellen sich hin und machen Krach. Wir machen eine kurze Umfrage. Wer hat schon von euch in Deutschland den Schwabenstreich gehört bei sich vor Ort? Schreibe im Chat bitte eine kurze
Nachricht. Das Tolle ist, ich höre den ja sogar, wenn bei mir die Balkontür offen ist.
Ja, yeah, so. Die machen ja, einfach.
Ich war da letztens überall. Mal mittendrin, das ist schon ganz schön laut.
Ja, ja. So. Ich habe auch ein paar Mal mitgemacht. Du gehst da hin, da treffen sich irgendwelche Leute, die hast du noch nie vorher gesehen.
Die machen Lärm.
Du pfeifst und machst Krach mit denen und so drei Minuten später gehen alle wieder weg. Hä? Bis morgen.
Okay. Der Riesen-Flashmob.
Ja.
Ja, ich finde es schon ziemlich beeindruckend. Ist schon stylisch auch.
Ja, Stuttgart ist hier die Demo-City und mittlerweile verteilt sich das auch in.
Irgendwo habe ich gelesen, die Hauptstadt des Widerstandes.
Oh ja.
Das klingt jetzt ein bisschen.
Hey, wir haben vorher was angekündigt. Ich glaube, wir müssen ganz schnell wieder
genau, weg. Genau, ich habe getwittert, wir reden nicht über Stuttgart 21.
Ja, das hast du gesagt.
Ja, genau. Da kann ich auch nichts dafür, dass du nicht
gesagt hast. Ich habe hier gesagt, ich habe einfach
euren Namen.
Ah. Na, egal.
Okay. Du kannst doch nicht in unserem Namen irgendwas twittern. Wo kommen wir denn da hin?
Tja.
Okay, aber dann lass uns doch mal zu den wirklich wichtigen Sachen kommen. Wir haben nämlich den Sven da und letzte Woche haben wir uns ja darüber unterhalten, dass dummerweise Sven nicht da ist, sonst könnten wir über das reden, über jenes reden, über dieses. Und jetzt ist Sven da und wir können über alles reden. Flighty, meine ich.
Ja.
Weil den weiß ja nicht, man weiß ja immer nicht, wie du heißt.
Ja. Ich reagiere auf beides im Zweifelsfall. Bei einem brauche ich da ein bisschen länger als beim anderen, aber.
Bei welchem brauchst du länger?
Bei Sven brauche ich meistens länger.
Ah, okay.
Delay.
Ja.
Ping ist nicht schnell angesprochen.
Dingelingeling. So.
Genau, wollen wir uns erstmal an den News langhangeln und dann gehen wir.
Darf ich mal ganz kurz nachfragen, wo ist denn gerade das aktuelle Paper so für die Shownotes?
Google Docs.
Ich habe aber nur bis 106 hier bei mir.
Nee, das heißt irgendwie Radio Tux Raute at whatever.
At whatever? Ja, ach so, da whatever 1 oder 2?
2. Ja,
wie gesagt, heute,
gut, dass wir das auch geklärt haben.
Ja.
Danke.
Ja.
Dann weißt du auch,
was es geht heute.
Genau.
Ich habe mich auch gut vorbereitet, wollte ich nochmal sagen.
Du hast noch nicht reingeguckt, haben wir gerade gemerkt.
Nee, ich habe es noch nicht wiedergefunden.
Genau, wir haben... Fragen, wir haben letzte Woche in der Pre-Show sozusagen drüber geredet, über diesen komischen Super-Cookie und wir haben es dann nicht mehr in die richtige Sendung eingebracht.
Ach was?
Ja, wir haben nur.
Also vorher nur die Abonnenten von unserem Premium, Premium-Content-Vorshow genau, haben jetzt quasi unser Nichtwissen erleben dürfen.
Genau, also die 100 Euro im Monat überweisen. Die wissen schon, worum es geht, aber für alle anderen wollte ich es auch nochmal sagen.
Ja.
Es gibt so eine Art, in Anführungsstrichen, Super-Cookie. Und das war letzte Woche oder vorletzte Woche. Irgendwann war es aktuell. Ich habe mir das Ganze nicht so genau angeguckt, aber es klang beängstigend. Worum geht's denn da?
Weißt du das noch? Naja, ich habe letzte Woche schon nicht genau gewusst, was es ist.
Vielleicht weiß Sven ja dann auch noch was.
Moment, ich google gerade.
Also ich weiß es ungefähr.
Okay, ja. Dann erzähl doch mal so weit, wie du es machst.
Also ein Cookie ist ja so eine Sache, dass ein bestimmter User wiedererkannt wird, auch wenn er einen Browser zumacht oder je nachdem, ob es ein Session-Cookie ist oder nicht, kann er letztendlich wiedererkannt werden und dann kann man ihn automatisch einloggen oder tracken oder sonst böse Dinge mit ihm tun. Jetzt kann man ja Cookies löschen im Browser, die hat ja jeder Browser eine Funktion, und dann ist der Cookie weg und der User ist unerkannt. Dann weiß man nicht mehr, ob das dasselbe ist, der letzte Woche schon mal da war. Und jetzt gibt es so einen genannten Super-Cookie, der nicht löschbar ist. Da fragt man sich erstmal so, hä, wie geht denn das? Aber ich glaube, die Idee ist die, dass, das war jetzt vor einigen Monaten auch schon mal in den News, eine Methode bekannt geworden ist, um Browser wiederzuerkennen, indem wirklich geguckt wird, welche Plugins sind installiert, welche Schriften sind installiert, was gibt es, was ist sonst so konfiguriert bei dem Browser und da kann man User relativ eindeutig wiedererkennen. Und da gibt es eine JavaScript-Library jetzt, was das Ganze nutzt und das Ganze durchführt und der Applikation eben einen Cookie zur Verfügung stellt. Und das ist natürlich, der ist so nicht löschbar, weil der ist eigentlich, beruht auf der Konfiguration des Browsers.
Also, was ich hier gerade auf Heise lese, da geht es auch um so Sachen wie HTML5-Storage und davon habe ich zufällig mal ein bisschen was gehört.
Ja,
ja dann!
The brain is
yeah. Ja, es gibt zum Beispiel, nur, um es kurz irgendwie vorweg, also kurzer Einschub, das gibt es seit Jahren übrigens auch schon in Flash.
Ja, Flash-Cookies.
Genau.
Da gab es dann auch so irgendwelche Browser-Plugins, mit denen man die wieder löschen konnte und so. Ich hatte da einen Grundshop, der regelmäßig einen Ordner gelöscht hat, dann geht's auch. Ja, die Sache.
Er hat das nicht gehabt. Also, ja. Ganz ehrlich, ja.
Ja. Natürlich. Ja, wie er verschmitzt grinst. So. Ja, die Sache ist ja die. Ich glaube, der eigentliche Einsatzzweck von solchen Techniken ist ja weniger so, man möchte die User tracken, sondern darin kann man schon essentielle Mengen von Daten ablegen in so diesem HTML5-Storage-Zeug. Und da geht es vor allem um irgendwelche Webanwendungen, die eigentlich auf Internetzugriff angewiesen sind, aber halt auch offline funktionieren sollen. Also da gibt es als prominentes Beispiel zum Beispiel jetzt irgendwie Google Reader oder Google Mail. Die können dann auch einen Teil deiner Mails irgendwie auf den lokalen Browser synken und dann kann man damit zugreifen. Und da gibt es dann aktuell, lass mich mal überlegen, 3 Sachen, die irgendwie relevant sind. Es gibt einmal DOM Storage, das ist einfach nur so ein Key-Value-Store. Da kann man irgendwie mit einem Key und einem Wert dazu Sachen abspeichern. Dann gibt es eine SQL Storage, nennt sich das. Das ist dann so ein eigentlich ein SQLite, mit dem man von der JavaScript-Seite aus zugreifen kann. Und in Zukunft soll auch irgendwie so eine Kombination aus den beiden kommen. Das nennt sich dann IndexDB. Aber im Normalfall müsste eigentlich der Browser, wenn er vernünftig geschrieben ist, den User fragen oder dem User Bescheid sagen, dass da dauerhaft Daten gespeichert werden und der muss das bestätigen. Moment, jetzt geht gerade.
Ich bin noch nie gefragt worden.
Ich auch nicht.
Vielleicht
war ich noch nie auf einer Webseite, die das tut.
Das kann natürlich sein. Was gibt es denn da noch, was das tut? Remember the Milk zum Beispiel.
Die machen aber sowas?
Echt? Das kann man irgendwie aktivieren.
Okay, weil aber ich nutze Remember the Milk.
Ja, aber ja. Ich glaube aber, das geht dort auch nur mit, wenn man Google Gears installiert hat.
Ja, okay. Also Google Gears ist ja jetzt tot.
Genau, Google Gears ist praktisch so dieses, dieser Vorgänger, den Google mal so im Alleingang rausgebracht hat, bevor es diese ganzen APIs gab.
Pre-HTML5.
Ja, und was es hier noch so an Cookies gibt, was ich mal gehört habe, war dieses mit SSL-Client-Zertifikaten. Das ist ziemlich böse, weil man kann einem Browser auch als Server ein Client-Zertifikat unterjubeln und der speichert es dann.
Echt?
Und ja.
Wurde jetzt so eine Zwischenfrage hier?
Ich glaube, da müsste eigentlich aktuell was kommen, aber da gab es mal irgendwie so einen großen Bericht von wegen, ja, hier, ganz gefährlich. Weil an dem Client-Zertifikat kann man den User natürlich auch wiedererkennen. Mhm. Und hier geht es noch um Sachen, zum Beispiel, man kann irgendwelche Bilder in den Cache laden lassen und dann im Endeffekt irgendwie überprüfen, ob die schon mal gecached wurden. Aber ja, wie gesagt, ich habe den Artikel jetzt auch nur gerade überflogen und das...
Es ist auf jeden Fall scary.
Ja, das durchaus.
Also klar, im Chat kam gerade auch noch ein Hinweis, da hilft der Porn-Mode.
Also der hilft gegen relativ viel.
Privacy-Modus, den man mal einschalten kann und dann ist man zumindest nicht mehr so detektierbar wie, wie wenn man normal im Netz surft.
Genau, das hatten wir auch schon vor ein paar Sendungen mal.
Da
werden zum Beispiel auch, also gerade beim Chrome werden dann auch die ganzen Extensions abgeschalten, dass man dann nicht mehr erkennen kann, welche Kombination von Extensions man installiert hat und so weiter.
Ja.
Und dann werden halt irgendwie alle Cookies werden nur für die Session gespeichert und es wird keine History mitgeloggt und so weiter.
Genau. War das nicht neulich in so einem anderen Podcast neulich Thema, dass irgendwie einer sich beschwert hat, dass er Probleme hat mit dem Chrome, Dateien runterzuladen? Und da wurde ja aufgeklärt, dass er vermutlich in dem Moment den Porn-Mode aktiviert hatte und die Frage aufkam, was er da eigentlich gerade runterladen wollte.
Keine Ahnung. Ich glaube, wir hören nicht alle dieselben Podcasts.
Ich schätze mal, du meinst Bits und so.
Ja, genau.
Ja. Habe ich keine Ahnung.
Fand ich lustig. Na, egal.
Peripher vielleicht. Nächstes Thema. Ich würde nochmal auf Oracle und Co. Zu sprechen kommen. Weil
stimmt, Die waren letzte Woche schon böse. Ja, sind aber noch böser geworden über die, die letzten 7 Tage.
Ja, ja. Es ist, war ja auch nicht anders zu erwarten. Also muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe gestern eine Sendung mit Florian Effenberger vom Open Office Marketing Team oder wie hieß es? Marketing Project Lead und auch einer der Mitgründer dieses LibreOffice geredet. Da gibt es eine ausführliche Sendung zu, könnt ihr euch mal anhören, was er so sagt, warum es dazu gekommen ist und so offiziell ja, reden die wohl auch noch vielleicht nochmal miteinander oder auch nicht, weil es gibt ja jetzt so eine Meldung, die wohl aus dem Oracle PR-Team aus irgendeiner E-Mail so irgendwie kam, aber wo jetzt noch keiner gesagt hat, ja, das stehen wir jetzt wirklich zu, dass sie LibreOffice jetzt als offiziellen Fork anerkennen, aber dann nicht mitmachen wollen bei dieser Document Foundation.
Aber sie haben doch jetzt erst gesagt, so ein bisschen erstmal Open Source für total klasse und so und Forken genau. Finden sie auch grundsätzlich total gut, aber machen nicht mit.
Ja, genau.
Ja, das habe ich auch gehört.
Genau, und das ist halt aus einer internen E-Mail oder aus einer E-Mail raus, wo man halt jetzt noch nicht weiß, ist das jetzt wirklich die endgültige Meinung oder ist das, ändert sich das nochmal? Aber danach sieht es zurzeit aus, dass halt, ja, dieses LibreOffice jetzt eine offizielle Abspaltung ist. Und demnächst.
Gibt es das eigentlich schon?
LibreOffice kannst du hier runterladen, ja.
Kann man schon runterladen?
Ja, kann man runterladen.
Und das ist das letzte einfach hier geforkt mit Search Replace Namen ersetzt durch LibreOffice.
Ja, wahrscheinlich.
Okay. Vermutlich, ja.
Ja. Ein neues Logo. Und in diesem Interview ist auch nochmal ausführlich, warum sie das gemacht haben, wie sie ewig über die Namen diskutiert haben und alles sowas nachzuhören. Also wenn ihr euch da mal ein bisschen noch anhören wollt zum LibreOffice. LibreOffice wird jetzt nach und nach in die ganzen Distributionen Einzug halten. Im Mark Shuttleworth hat schon angekündigt, dass es im nächsten Ubuntu, also 11.04 dann drin sein wird. In Debian soll es jetzt wohl schon langsam reinkommen und so weiter und so fort. Also ja, da kann man aber nur zu sagen, es wird einfach, wir müssen gucken, wie die nächsten Monate oder das nächste Jahr, halbe Jahr, wer da jetzt mehr Energie reinsteckt und dann kann man wahrscheinlich sagen, dass irgendeiner der beiden in Anführungsstrichen gewinnt.
Weißt du da zufällig, wie da die Verteilung aussieht? Also wie viel von der Community kam, wie viel dann von Sun kam oder jetzt Oracle?
Habe ich auch alles gefragt, den Florian so richtig konnte, wollte er dann drauf nicht antworten. Also ich meine, bei den Entwicklern ist es schon zu 90% Oracle.
Ja.
Während bei allem, was ringsrum passiert, das fast nur Community war. Also alles, was sich tatsächlich um Marketing, um Messeauftritt, um alles andere dreht, war eigentlich nur die Community. Und die komplette Community geht jetzt, macht das mit der Document Foundation und geht zu LibreOffice. Also
haben sie dann richtig gutes Marketing, aber keine Software.
Ja, so sieht es zurzeit aus. Aber dafür haben sie ja dann Red Hat und ja, Novell und IBM wartet noch ab, vielleicht kommen die ja auch noch.
Novell hat ja schon richtig viel, die haben ja mal eigenen Fork mal gehabt. Ne?
Ja, die haben sie immer noch, dieses Go-O-O.
Was?
Go-O-O?
Er heißt Go-O-O.
Ich kenne das Pro-O-O-O.
Probox. Habt ihr Schluck auf oder heißt das
vielleicht?
Was?
Habt ihr Schluck auf?
Nein, das heißt Go-O-O. Such mal nach Go-O-O. Also, die sind, das ist so ein Fork von Novell. Und wenn die sich alle anstrengen, haben sie zumindest so 10, 20 Leute dran sitzen. Und was diese Entwicklung ja immer gehemmt hat, war ja dieses extra Agreement, was man mit Sun respektive Oracle schließen muss, dass die halt den Code weiter benutzen dürfen und damit machen können, was sie wollen.
Ja, die Dual-Lizenzierung da.
Was sie wegen der Dual-Lizenzierung gemacht haben, also dieses Software Agreement, was du unterschreiben musstest, wenn du Code beitragen wolltest.
Ja, musste ich letztens auch unterzeichnen.
Achso.
Ja. Okay. Ja, ich habe da so ein paar Patches für so ein anderes Projekt eingeschickt. Egal.
Und neben LibreOffice gibt es ja auch von MySQL so eine Abspaltung, dieses MariaDB.
Ja.
Und die sind wohl auch, das ist vom ehemaligen MySQL-Gründer eine neue Firma. Die haben sich MySQL genommen und entwickeln das auch selber weiter und ja, sind, haben da jetzt in eine Version rausgegeben und die ist wohl auch sehr schnell und setzt auch auf InnoDB, glaube ich, auf, ja. Und ja, also da kommt auch einiges. Also so nach und nach bröckelt der Oracle.
Hier fehlt der Mark. Der hat da nämlich mitgearbeitet mal. Aber es gibt kein Datenbanksystem, mit dem der Mark noch nicht gearbeitet hat. Deshalb.
Ja, aber trotzdem setzt er jetzt wieder auf MySQL.
Ja.
Ja. Von daher, ja. Aber über Cassandra und über alles andere können wir, oder sollen wir gleich drüber reden?
Sollen wir darüber reden?
Ja, also wir können ja mal ganz kurz einen Überblick, so neu hip ist ja gerade dieses NoSQL-Zeug.
Das ausgerechnet heute,
wieso?
Ja, ihr habt schon mitgekriegt, dass irgendwie Foursquare irgendwie 17 Stunden down war, weil irgendwie das MongoDB-Sharding nicht so ganz funktioniert hat?
Nee.
Okay, dann wisst das jetzt. deshalb habe ich jetzt gerade gemeint.
Ja. Ja, dann erzähl uns doch mal, was MongoDB ist. Und wir können erstmal über NoSQL reden. Also warum ist NoSQL oder was ist NoSQL und warum ist es toll?
Also,
wenn es denn überhaupt toll ist.
Ich glaube, wir könnten am Anfang einfach mal anfangen mit, was machen die Datenbanken bisher immer so, die Relationaldatenbanken, oder? Oder nicht?
Finde ich gut.
Ja. Also die
oh mein Gott, das dauert.
Ich meine, auf einer ganz hohen Abstraktionsebene.
Ich lehne mich mal zurück,
Die ganzen Daten, die werden ja in Tabellen gespeichert.
Du hast 30 Sekunden.
In Zeilen und Spalten, okay? Und um da jetzt irgendwie die Softwarestruktur oder die Datenstrukturen, die man so in der Software benutzt, abzubilden, muss man die ganzen Daten dann im Endeffekt so in dieses Format reinpressen, dass es dann da wieder passt und abbildbar ist. Um die Sachen jetzt da wieder rauszuholen, muss man dann halt im Endeffekt auch wieder die Daten, so wie man sie braucht, zusammenführen. Und das macht man im Normalfall mit SQL-Queries. War das kurz genug?
Ja, hat sich sinnvoll
an. Hat man es verstanden? Gut. So, das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt, also das, was ich jetzt persönlich daran problematisch finde, ist, wenn ich normalerweise Anwendungen entwickle, dann denke ich so in einem Objektmodell, ich denke irgendwie in mehrdimensionalen Datenstrukturen und so weiter. Und diese Sachen, die lassen sich relativ schlecht auf Zeilen und Spalten abbilden. Und zudem kommt noch so ein weiterer Teil, um den es eigentlich in den ganzen NoSQL-Vorträgen, die man so irgendwie mal sieht und hört, geht, dass die ganzen Sachen halt auch auf extrem große Datenmengen und extreme Verteilung ausgelegt sind. Und also ich habe mir mal hier, ich habe sogar Notizen, ich habe gecheatet.
Sag bloß, du bist vorbereitet.
Unfassbar, gell? Also ich habe mir hier mal drei Typen von Menschen notiert, die irgendwie so NoSQL einsetzen momentan. Das sind so zum einen so Leute wie ich, die jetzt hier irgendwie auf Bleeding Edge mögen und so mal genau, irgendwie...
Diese Early Adopter.
Ja, genau, die Early Adopter. dann gibt's auch Leute, zu denen zähle ich mich jetzt auch mal, die denen das relationale Datenmodell ein bisschen zu unflexibel ist und die so SQL als Sprache nicht unbedingt toll finden.
Unflexibel ist interessant, weil eigentlich ist es ja... sozusagen ist es mit SQL möglich, mehr Logik in die Datenbank zu packen als mit NoSQL.
Wo ich jetzt kein Freund davon bin, finde ich das immer ein bisschen seltsam,
total.
Mit unflexibel meine ich, ich muss meine Daten erstmal stark aufbereiten, um sie in dieser Form speichern zu können.
Je nachdem, wie sie vorliegen halt.
Ja. Und dann gibt es Leute, die Infrastruktur bei Google, Amazon, Facebook etc. betreiben. Weil die haben da mehr oder weniger so das Bedürfnis, viele Daten stark verteilt zu speichern und da kommt man mit relationalen Datenbanken auch nicht unbedingt weit.
Okay.
Genau.
Die Leute benutzen NoSQL-Daten.
Genau. Also es gibt zum Beispiel Dynamo von Amazon, da gibt es auch überall Papers dazu, das ist immer ganz praktisch, da kann man mal gucken, wie ist das implementiert. Da gibt es dann von Google das Bigtable-Paper, von Facebook das Cassandra-Paper. Und die sind alle mehr oder weniger aufgebaut, dass sie zum einen über geografische Grenzen hinweg funktionieren, dass zum Beispiel auch mal, also dass man die Rechenzentren, in denen die Datenbanken stehen, über die Welt verteilen kann, dass man mit extrem großen Datenmengen umgehen kann und auch, dass es mal passieren kann, dass zum Beispiel... Keine Ahnung, ein Bagger reißt ein Kabel durch, ein Rechenzentrum geht offline, aber die Daten kann man dann später trotzdem noch wieder zusammenzünden. Solche Geschichten werden damit abgedeckt. Und wenn man sich mal anguckt, was da Google zum Beispiel in Bigtable ablegt, die legen da Die ganzen Daten von Maps, von Google Earth ab. Die haben da Google Docs ist, glaube ich, mit drin. Und die machen noch viel mit ihrem MapReduce-Zeug, was auch mit der Moment, MapReduce geht nicht direkt auf Bigtable, habe ich mich Müll erzählt. Aber egal, jedenfalls legen die da einen Haufen ab und da geht's halt. Was?
Erzähl weiter. Das ist echt interessant.
Okay. Wir hören zu.
Ihr habt nur gerade so.
Oh, komm. Nee.
Komm.
Weiter. Also für mich ist es immer besonders anstrengend, aber das liegt an mir.
Zudem.
Meine Ausbildung. Entschuldigung.
So. Kann man eigentlich auch Videos speichern in.
Ja.
Okay. Ich wollte nur vermitteln zwischen den Seiten.
Natürlich kann man. Also,
viel besser als in SQL-Datenbanken im Übrigen.
Das kommt auf die SQL-Datenbank.
Wenn ich eine Objektdatenbank habe?
Ja, aber so ein Video ist nichts anderes als ein Blob.
Als ein Blob?
Ein Binary Large Object. Da gibt es auch Datentypen in Relational-Datenbanken, die das abspeichern können. Also das ist jetzt nicht das Problem.
Okay. Machen wir weiter.
Also ich kann ja mal was von der Datenbank erzählen, mit der ich bis jetzt so zu tun hatte. Dann wird das Ganze vielleicht auch ein bisschen plastischer. Kennt ihr JSON? Das Datenformat?
Ich ja.
Ja?
Das ist XML für Arme?
Nee, dieses XML. Dieses
du bist gemein.
Jo. Nee, dieses XML, was gerade einfach genug ist, dass es funktioniert. Mehr braucht man eigentlich nicht. Also,
für Arme.
Für Arme, ja. Also das ist um das mal kurz zu erklären für die Leute, die das nicht kennen, das Ganze ist ein Subset von JavaScript, nämlich die JavaScript Object Notation, wo dann, wie der Name auch sagt. Und darin kann man im Endeffekt relativ simpel Daten strukturiert ablegen. Man hat da irgendwie so auch so Key-Value-Pairs und dann kann man zum Beispiel so Sachen wie Strings, Zahlen, Arrays und weitere Objekte ineinander verschachteln. Und das sind im Endeffekt auch schon wieder so Datentypen, mit denen man normalerweise auch gerne programmiert. Und da macht es halt relativ simpel, dann so seine Datenstrukturen, die man in der Anwendung benutzt, auch wieder auf das Modell der Datenbank zu mappen. Das heißt, ich kann im Endeffekt mit einer relativ dünnen Mapper-Schicht so Programmierobjekte in Datenbankobjekte umwandeln und kann die der Datenbank ablegen. Kann die auch wieder rausholen, kann damit Sachen machen. Genauso funktioniert im Endeffekt auch MongoDB. Man kann dann auch so, was man jetzt zum Beispiel bei MySQL kennt, so Ad-Hoc-Queries, man kann dann über eine Kommandozeile auch Queries direkt absetzen. Und man kann im Endeffekt schon relativ ähnlich damit arbeiten wie mit einer relationalen Datenbank, bloß mit ein paar Unterschieden. Zum Beispiel auch in Sachen Konsistenz. Also die Leute sagen zwar immer, MongoDB hat extrem hohe Schreibperformance. Auf der anderen Seite wird halt ein Großteil der Daten im RAM vorgehalten und dann immer nur in einem Rutsch auf die Platte runtergeschrieben.
Und wenn es crasht, sind die Sachen verloren.
Das kann man auch relativ fein granular einstellen. Mhm. Also da kann man da halt auch sagen, okay, ich möchte die Daten jetzt sicher haben, aber dann ist halt langsamer. Muss man halt mit leben. Und ich glaube, das Feld, ich weiß nicht, ich finde den Namen NoSQL mittlerweile irgendwie so ein bisschen, ich weiß es nicht. Es passt irgendwie nicht so richtig, weil ich meine, da zählen Sachen vom Key-Value-Store im Browser bis irgendwie zu Datenbanken, die petabyteweise Daten verwalten können. Und irgendwie, ich weiß es nicht, das ist immer so ein bisschen, das Einzige, was sie dann gemeinsam haben, ist, dass sie irgendwie nicht relational sind und dann mit SQL abgefragt werden. Das war es dann auch.
Mhm. Ja, sagt ja der Name schon, oder?
Ja.
Alles, was nicht SQL ist, ist NoSQL.
Ja, und dann gibt es wieder Leute, die sagen, das heißt nicht NoSQL,
sondern not only SQL.
SQL. Weil das halt mittlerweile auch viel als mehr oder weniger SQL-Ersatz in Nischen, wo es wirklich Sinn macht, eingesetzt wird. Gerade so Sachen wie irgendwie Caches, wo es eh nicht drauf ankommt, ob die Daten jetzt wirklich sicher sind oder gerade so, wie ich schon gesagt habe, bei extrem großen Firmen, die das halt einfach brauchen, weil sie die Daten dementsprechend verteilen müssen.
Aber ganz großes Clustering mit MongoDB ist, glaube ich, auch noch nicht so.
Ja, frag mal Foursquare. Also ich muss dazu sagen, ich habe das nur als Überschrift gelesen. Da kann es auch sein, dass die irgendwie ihr Datenmodell falsch modelliert haben. Da kann es auch sein, dass die irgendwie selber Fehler gemacht haben oder dass es Bugs in der Datenbank waren. Ich kann es dir spontan nicht sagen. Also bevor ich jetzt anfange, irgendwie Sachen zu erzählen, die nicht stimmen, da sage ich lieber mal so, dass es, ja, dass ich es nicht weiß.
Hm. Andere Datenbanken, die man vielleicht kennt in dem Umfeld, sind Cassandra,
ja.
CouchDB,
ja.
Was noch?
Was fällt mir gerade noch? Was gibt es da noch? Memcached.db zum Beispiel.
Ja, genau das.
Redis, Google Bigtable. Dann gab es noch eine SimpleDB, was man auf EC2, glaube ich, benutzen kann, bei Amazon. Hm. Und ja, da gibt es alle möglichen Sachen. VaultDB gab es noch, aber die wird sogar über SQL angesprochen, aber die Daten werden anders gespeichert. Ja, und gerade so, also es gibt halt auch noch so Sachen wie Redis, die eigentlich zum Großteil darauf ausgelegt sind, Daten jetzt direkt aus dem Hauptspeicher auszuliefern.
So wie Memcache.
Ja, Memcache ist aber kein persistenter Store. Das, was ich gerade gemeint habe, ist Memcached.db, das ist im Endeffekt so eine Fusion zwischen Memcache, was im Endeffekt nur dazu da ist, Daten im Speicher vorzuhalten und eine kleine Datenbank-Engine, die die Daten dann auch persistent ablegen kann auf der Festplatte. Ja, wollt ihr sonst noch irgendwie?
Ich überlege gerade, ich glaube, wir sollten da tatsächlich mal eine Radiotux Binärgewitter-Sendung machen. Zum Thema NoSQL-Datenbanken.
Das könnten wir machen, da hätten wir mittlerweile auch genau genügend Leute da, die das
genau, da fragen wir noch Marc.
Ja.
Ich habe mir heute übrigens seine Thesis, seinen Vortrag angeguckt. Und da ging es halt auch so ein bisschen,
genau.
Welche er gerade alle benutzt hat. Und
alle.
alle. Aber im Endeffekt ist er doch wieder bei MySQL gelandet.
Ja, ja. Dazu muss man aber sagen, ich habe ja da mit Mike auch relativ oft drüber geredet. Der Mike speichert die Daten da drin auch nicht im relationalen Sinne. Der speichert die komplett denormalisiert, alle Daten redundant in eine Tabelle.
Okay.
Ja.
Also da, ja gut, wenn du auch keine Joint Operations und alles brauchst, dann
also, so what? Also der Mike, der benutzt da tatsächlich MySQL als Key-Value-Store.
Ja, und dafür ist es einfach schnell.
Ja. Also er hatte ja irgendwie relativ viele Daten und da war es dann irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwie hat er dann Probleme gekriegt mit irgendwas. Datenbankmigration oder ich weiß es nicht. Also müsste man, glaube ich, mal selber fragen.
Also packen wir mal auf die Themenordnung, weil ein paar sich schon wundern im Chat, was wir hier jetzt so groß besprechen. Aber im Check waren da einige Vorträge jetzt in letzter Zeit?
Nee, nicht direkt Vorträge, da war der NoSQL Summer.
Das heißt?
Das heißt, das war so eine weltweite Veranstaltung, wo man sich so als Stadt, als Gruppe anmelden konnte. Und da gibt es dann auch Mailinglisten dazu und da gibt es eine Sammlung von Papers. Und im Endeffekt, was wir da gemacht haben, wir haben uns da im Check getroffen. Wir waren da meistens so, sagen wir mal, 4 bis 6 Leute. Und wir haben uns auf ein Paper geeinigt, was wir dann im Endeffekt durchlesen. Mhm. Und dann hat jeder irgendwie eine Woche bis 2 Zeit gehabt, je nachdem, wie dann die Abstände waren, in denen wir uns getroffen haben. Und wir haben dann im Endeffekt einfach die Papers, die wir da gelesen haben, dort besprochen und Sachen geklärt, die uns jetzt irgendwie nicht durchs reine Lesen nicht ganz klar waren oder was wir davon halten und so weiter. Und haben da auch amüsante Diskussionen geführt, die nicht ganz zum Thema beitragen, aber es war trotzdem interessant. Ja, war eine tolle Veranstaltung. Ja.
Aha.
Also sollte das jemand interessieren, wir planen da gerade eine Folgeveranstaltung, die irgendwie momentan den Working Title Nerdic Talking trägt. Und da wollen wir das ganze Gebiet ein bisschen ausweiten und das auf andere Themen der Informatik so ein bisschen ausweiten, dass man halt auch irgendwie über allgemein Distributed Systems oder irgendwie Peer-to-Peer-Systeme oder was gerade interessant ist, dass man da irgendwie diskutieren kann.
Okay.
Also sollte das jemanden interessieren, dann können wir das mal ankündigen, wenn es dann soweit ist.
Ich werde dieses Semester auf jeden Fall die Vorlesung bei Herrn Greher besuchen, Ultra Large Scale.
Ja, also um es mal vorwegzunehmen, ein Großteil der Papers, die wir jetzt gerade gelesen haben, kamen auch in dieser Vorlesung.
Na dann, also, bin ich auf jeden Fall dann auch schlau genug. Hm. Aber vielleicht machen wir die Sendung ja noch vorher, müssen wir mal, es ist einfach immer ein bisschen zu viel zu tun und schon die Sendung hier regelmäßig hinzukriegen.
Ich meine, wir planen dieses andere Sendeformat auch schon
seit ein halbes Jahr schon.
Mindestens. Nee, länger.
Länger?
Ja.
Aber wenigstens haben wir dafür einen Namen.
Wir haben einen Namen.
Vielleicht es gibt noch keine einzige Ausgabe, einen Namen haben wir schon.
Schon lange.
Ja, super, ne?
Ja.
Wir suchen immer noch einen Namen für diese neue Sendung hier. Dann schließen wir das Thema erstmal ab und habt ihr, ich habe es hier gerade in die Shownotes schon mal gepackt gehabt, ich weiß nicht, habt ihr das gehört, dass vielleicht Nokia, nee, Microsoft Nokia kauft?
What?
Ich glaube, das ist ein Gerücht, was von Tim in die Welt gesetzt wurde.
Wär strategisch nicht so verkehrt.
Ja, das ist,
ja,
es passt.
Aber ich glaube, dass
sie
es machen.
Ich finde es auch total blöd, aber es gibt schon Argumente, die dafür sprechen, aber ich glaube es
Die einen haben ein Betriebssystem, die anderen haben Telefone.
Genau.
Und so irgendwie.
Das würde halt irgendwie passen.
Ja. Wer hat ein Betriebssystem? Du meinst jetzt nicht Windows Phone 7
vielleicht.
Edition.
Ich meine, Nokia hat irgendwie 3 Betriebssysteme und sie wissen nicht, was sie damit machen sollen.
Ja, die müssen sich einfach nur mal jetzt entscheiden und irgendwie immer eins ein bisschen damit auf den Putz
hauen.
Ja,
komm, dann geh doch mal nach Finnland und erzähl das denen doch mal.
Ja, ich schicke dir eine E-Mail.
Das ist doch so, ich ärgere mich jedes Mal, wenn andere Podcasts, ohne Namen zu nennen, da einfach irgendwie nicht richtig zuhören. Also ich glaube, die Strategie ist jetzt seit 2 Jahren eigentlich klar und wurde seither auch nicht geändert.
Bei Nokia?
Ja.
Erzähl, in 10 Sekunden.
Genau, 9, es gibt 2 8. Betriebssysteme, Symbian, Middle Class und Low End und Migo High End. Ah. Und alle haben dieselbe
Steht
API.
Steht so im Strategy Paper.
Und beide, und beide haben dieselbe API, das ist Qt.
Interessant.
Es fehlen bloß mit dem einen Betriebssystem noch Telefone.
Genau.
Ach so, nur, stimmt.
Nur.
da kann ich gleich noch einen kleinen Einschub machen hier.
Ja, ist announced für diesen Herbst übrigens.
HP will wohl eventuell
Nokia kaufen, nein, was?
Nein, die ersten WebOS-Smartphones im Jahr 2011 vorstellen. Also direkt am Anfang.
Okay.
Passt jetzt gespannt. Dazu.
Ist da ein Drucker dann eingebaut?
Bestimmt. Was? Ein Drucker? Mhm. Ja, aber der geht wahrscheinlich nicht, weil die Patronen irgendwelche Chips drin haben.
Ihr kennt ja das X-Phone. Das kann auf Toast drucken.
Und es kann alte Kassetten einlesen. Das finde ich viel wichtiger.
Ja, Digitalisierung. VHS.
Aber das haben wir, glaube ich, schon mal gezeigt. Ja, kennt ihr das X-Phone?
ich glaube, ja.
Ja, das ist genau. Geil. Das ist atombetrieben übrigens. Mhm. Also.
Mhm. X-Phone. Mhm. Geiler Scheiß.
aber nochmal zu Microsoft und
Kauft Nokia. Ja, wir können einfach jetzt sagen,
also
jeder darf ein Wort dazu sagen.
Ein Wort nur?
Ja.
Das ist hier Nokia.
Interessant.
Ja. Ja, ich wollte ja nur anfangen, ne?
Die anderen zwei sind raus.
Also, ich glaube auch nicht so wirklich dran, auch wenn der neue Chef von Nokia ja vorher bei Microsoft gearbeitet hat und das letzte Mal, als er sowas gemacht hat, oder die letzte Firma, die er unter seinen Fittichen hatten, dann auch für mehrere Millionen an jemand anders verkauft hat. Ich weiß gar nicht mehr, welches war. Aber also so ging sein letzter großer Chefposten über die Bühne. Also der jetzige Chef von Nokia hat da Erfahrung drin, andere Firmen zu verkaufen.
Vielleicht hat deswegen auch jemand das Gerücht gemacht.
Hm. Ja, deswegen,
woher ist das überhaupt? Das muss man eigentlich auch mal wissen.
Ich also, keine Ahnung, wer das in die Welt gesetzt hat. Ich habe es hier von der Wirtschaftswoche.
Okay. Oh. Gar nicht mal so schlecht, die Wirtschaftswoche vielleicht. Als
ja, sonst hätte ich es nicht genommen. Also man hat mir auch noch eine Bild...
Qualitätsjournalismus.
Ja, genau, man hat mir auch noch eine Bildquelle angeboten, habe ich gesagt, wenn du mir eine Quelle bringst, dann können wir drüber reden. Ansonsten...
Also wir halten fest, könnte auf jeden Fall interessant sein, wenn sie es kaufen.
Jetzt weiß ich, wie sich der Jens fühlt.
Und die brauchen ja. Einfach...
Achso, weil das Dich-Thema interessiert dich jetzt gar nicht, oder was?
Naja.
Ich glaube,
es ist ja mehrere Shows.
Es gibt aber noch einen Unterschied. Ja. Er versteht, was wir reden.
Das macht's nicht besser.
Ja. Also ich glaube, es kommt nur darauf an, ob die genug Geld auf den Tisch legen und ob das politisch auch irgendwie so gewollt
aber Nokia,
wird oder erlaubt wird.
Nokia müsste halt seine beiden Plattformen wegschmeißen. Und Microsoft ist halt gerade gut darin, Lizenzen zu verkaufen, wie blöde. Und wenn die jetzt sagen, wir bauen jetzt unsere eigenen Telefone, also das letzte Mal, als sie das versucht haben, sind sie sehr grandios gescheitert. Oder was? Wollten sie nicht ein Zoom-Phone? Bestimmt auch
noch. Ja. Da gab es doch den Kinn, den tollen Kinn.
Ach so, stimmt. Ja. Genau. Also dann würden sich HTC und Samsung und wer auch immer Windows Phone 7 Phones baut, auch toll. Windows Phone 7 Phones.
Windows Phone 7 Phone.
Also ich da war noch Edition noch mit drin. Irgendwie.
7 Phone Edition Phone. Smartphone.
Es wäre eigentlich, würde nur um die Hardware gehen, meiner Meinung nach. Also die würden dann gucken, dass sie auch eine eigene Plattform mit eigener Hardware irgendwie aufstellen, um so ein ähnliches Modell wie Apple zu fahren. Da glaube ich aber nicht so richtig dran, das weil die Taktik von Windows schon immer eine andere war. Ja. Immer gerade dieses also Lizenzieren an eben nicht hardwaregebundene Geräte. Ja,
genau.
Ich mein, deswegen damit weiß sind sie nicht, groß wie viel geworden, da dran ne? ist.
Ich meine, auf der anderen Seite mit der Xbox machen sie, fahren sie das Modell auch. Aber das sind dann
jetzt halt. Das ist halt noch ein anderer Markt, ne?
Ja.
Und du weißt, wie viel Geld sie da reingepumpt haben, bis das einigermaßen lief.
Aber es läuft ja gar nicht so schlecht.
Aber jetzt läuft es ja. Also das ist ja das einzige, der einzige Geschäftsbereich, in dem Microsoft wirklich
Nö, Mäuse.
Mäuse?
Ja, die sind sogar nicht mal schlecht. Ach so, eine Microsoft-Maus ist nicht mal so übel.
Microsoft-Maus ja, auf dem Stand.
Ich meine, klar, im Betriebssystemmarkt verdienen sie immer noch am meisten, aber ich glaube, da haben sie keine großen Zuwächse mehr.
Okay, gut, nächstes Thema.
Nächstes Thema.
Ja, wir wissen einfach da nichts, deswegen können wir da auch nicht groß.
Wir könnten bösartige Gerüchte in die Welt setzen.
Ja. Interessant ist es, das Gerücht zu hören, aber ich glaube, wir können jetzt.
Und Nokia hat natürlich auch noch Geschäftszweige, die Microsoft überhaupt gar nicht interessieren.
Spülmaschinen.
Gummistiefel.
Nein, Gummistiefel haben sie schon lange
abgeschafft. Die heißen aber immer noch Nokia.
Ja, nimm Nokia aber noch irgendwas dran, glaube ich.
Nokia-Gummi.
Boots.
Ja, jetzt, wenn du das norwegische Wort dafür weißt.
Nokian.
Finnisch, meinst
Finnisch?
Du? Norwegisch. guck mal, du redest hier über irgendwelche norwegischen Firmen, die keiner kennt.
Finnisch. Skandinavisch.
Nee, das ist schon was anderes.
Also, wir lassen uns einfach überraschen, wenn es soweit ist.
Liegt doch nebenan, ne?
Und dann so hirnen wir nochmal, was, Microsoft macht.
Ich dachte holländisch.
Stimmt.
Also, Hauptsache sind westgermanische Sprachen, die verstehen wir doch alle.
Total. Wie Finnisch.
Wie Finnisch zum Beispiel.
Ja, das Problem ist, ich glaube du nicht, weil die hören sich so ein bisschen an wie eine Mischung aus deutschen Dialekten, aber du sprichst ja keinen deutschen Dialekt außer Hochdeutsch.
Ach so, Mist.
Ja.
Ja, aber ihr versteht die alle.
Vielleicht, ich habe noch keinen reden hören.
Was, Finnisch?
Ja.
Also ich war neulich in Finnland und das hört sich definitiv nicht an wie ein deutscher Dialekt.
Okay. Also Holländer verstehe ich ein
lauter
bisschen.
Lauter Falschinformationen.
Ja, okay.
Wirklich.
Ja, Holländisch ist ja auch so, man nehme mal Englisch, man nehme mal Deutsch.
50-50 und dann
pack es in den Mixer und höre mal, was dabei rauskommt.
Ja, Finnisch ist ja die Sprache, die mit nichts anderem verwandt ist, außer seltsamerweise Ungarisch.
Mit sich selbst.
Und sie selbst.
Ja, Finnisch war das nicht so sogar was? Sowas geplantes, weil die hatten.
Was?
Achtung,
falsch. Moment.
Du verspielst gerade deine Credibility.
Esperanto. Das war Esperanto, das geplante.
Nee, ich glaube, es ist einfach die Sprache, wo die da oben sprechen. Da ist nichts geplant dran.
Yeah. Die da oben. jetzt gehen wir aber wirklich weiter. Sonst
ist Finnisch nicht.
Wir haben fast noch genug Halbwahrheiten heute, die wir auftischen.
Ich glaube, Finnisch ist mit C-Sharp verwandt.
Das könnte Bestimmt. Sein, weil da verstehe ich auch nichts.
Das kann beides keiner. Nein, egal. Ja. Okay.
Jetzt habt ihr mich völlig aus dem Konzept gebracht.
Aber dem Ungarisch scheint der Chat zu bestätigen.
Ich wollte noch sagen, ach genau, wo war ich gerade, dass Nokia ja noch so Geschäftszweige hat, Nokia Siemens Networks. Also die machen ja auch noch, die bauen ja UMTS-Anlagen und sowas alles. Und damit kann Microsoft zum Beispiel auch nichts anfangen. Also
die könnten da doch bestimmt so eine Software für schreiben.
UMTS-Anlage?
Die portieren das auf Windows.
Hey, die Telekom
jetzt mal 5 Jahre nichts wie bei Hotmail damals.
Die Telekom hat da jetzt schon so ein Problem mit diesen komischen außerirdischen Geräuschen, wenn man jemand anruft. Hat es noch eigentlich jemand
außerirdischen Geräusche?
Ja, wenn ich irgendjemand anrufe, dann kommt immer so. Dann sage ich immer, okay.
Hallo, telefonieren.
Vielleicht ist das die CIA, die sich da einhackt und irgendwie einen Scheiß macht. Naja.
Ja, weiter. Was steht, wenn du nicht aufpasst, kommst du in den Knast.
Haben wir eigentlich noch richtige Themen?
Ja, kommst du in den Knast, habe ich doch gerade gesagt.
Ist das nächste Thema? Da weiß ich ganz viel zu.
Da weißt du ganz viel zu, dass. Knast?
Dicke.
Dass der eine in
ein
UK.
19-jähriger Engländer
ist.
Du liest
oder
es
doch nur ab.
Nein, ich rezitiere das auswendig.
weiter.
Also, hier steht... Nein, es wurde einer verurteilt zu 4 Monaten Gefängnis.
4 Wochen.
Monaten. Das, also in dem Artikel steht Monaten, habe ich auch
gelesen. Also aus meinem Gedächtnis heraus steht da 4 Monaten.
Okay.
Und zwar, weil er ein 50-stelliges Passwort verweigert hat, wo angeblich hinter diesem Passwort sich...
Bestimmt Kinderpornos, oder?
Genau, Kinderpornografie verstecken sollte.
Ist die Vermutung.
Ist die Vermutung. Und sie kriegen das Passwort nicht geknackt. Wobei man auch sagen muss, guter Mann, 50-stelliges Passwort.
Das könnte ich mir nach einem halben Jahr untersuchen. Am Tisch
nee, ist auch 24 Stellen.
Also guck mal, was zur Hälfte.
Ich habe mich da gefragt, als ich es gelesen habe, woher die eigentlich wissen, dass es 50 Stellen hat.
Ja.
Das haben sie geraten.
Wahrscheinlich hat er das gesagt, große, so kriegt er eh nicht raus, nee, hat 50 nee, Stellen.
Glaub,
eine große Zahl.
Die haben alle bis 49 schon durchprobiert.
Die hat 1, 2, 3, hat alles nicht funktioniert.
Die haben Amazon EC2 drauf laufen lassen, um das Passwort
zu kriegen. Alle.
Alle.
Man weiß es nicht. Wahrscheinlich bemühen sie sich schon irgendwie, da kann ich mir vorstellen.
Genau, die haben ihren Pentium 2 ausgepackt, den Passknopf.
Ja. Auf jeden Fall ist das zurückzuführen auf ein Gesetz von 2007. Zumindest heißt es so.
2007.
Irgendwas Patriotic Act.
Regulation of Investigatory Powers Act 2000 heißt das Teil. Und da steht eben drin, dass man
das
seine
bei uns auch
verschlüsselten Datenträger
und so.
Nee, eben nicht. Das habe ich nämlich extra jetzt
nachgelesen. Ja, dann erzähl uns doch mal. Aber doch, es gibt Beugungshaft. Ich habe nicht gesagt, wofür.
Genau.
Das kann schon sein. Ja, aber es gibt schon Beugehaft.
Auf jeden Fall ist es in Deutschland
nehmen, bis er endlich gesteht.
Noch nicht möglich.
Das wäre Folter.
Jemanden eine Haftstrafe aufzuzwängen, weil er sein Passwort nicht rausgibt. Ich halte das auch, um da ein kleines Kommentar anzufügen, genau für nicht so sinnvoll, weil ich glaube, 90% meiner Passwörter weiß ich überhaupt nicht mehr. Ja? Da will ich ja immer verhaftet werden, wenn die mir irgendwas abnehmen. Und dann, da steht dann irgendwo drin und das finde ich dann nicht. Ja, und dann steht man doof da.
Jens, sag sofort dein Hotmail-Passwort von vor 10 Jahren.
1, 2, 3, 4, 5, 6 wahrscheinlich.
Echt, dasselbe wie ich.
Bestimmt. Nee, meins ging noch bis 7.
Wollen wir nochmal das WPA2-Passwort
Auf jeden Fall ist es in Deutschland definitiv nicht der Fall. Und dann wird auch immer versucht, das auf das Fernmeldegeheimnis wieder zu bringen. Und da ist aber auch eine klare Linie, dass zum Beispiel gespeicherte Mails auf der Festplatte nicht mehr dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, weil der Kommunikationsprozess abgeschlossen ist.
Die werden also nicht mehr ferngemeldet.
Richtig. Das heißt, weil beim Fernmeldegeheimnis, da gibt es ja diese Mithörerlaubnisgeschichten und sowas. Das heißt, in Deutschland, zum Glück, haben wir das noch nicht. Das kann natürlich sein, dass die auch wieder hellhörig werden und es dann toll finden, aber naja, vertrauen wir mal darauf, dass das vielleicht nicht so schnell kommt.
Was hat er eigentlich, wenn er Software verwendet? Weiß man das?
Keine Ahnung. Also selbst wenn, wird es mir ja nicht sagen.
Weil wenn er nämlich TrueCrypt verwendet hat, dann wissen wir ja alle, dass wir bei der NSA nachfragen könnten.
Die haben da eine Hintertür eingebaut?
Ja, das sagt ja die bekannte Verschwörungstheorie.
Gibt immer ziemlich viele Verschwörungstheorien.
Okay, wüsste ich jetzt auch nicht.
Auf jeden Fall auch noch ganz interessant ist zum Beispiel, ob Zeugen...
Ich frage mich, ob die NSA aber für so eine läppische Sache das wirklich machen würde. Ich glaube, da müsste schon was Größeres passieren.
Noch ein ganz interessanter Punkt. Ja. Übrigens die Quelle für diese Sachen, wir wollen ja da immer richtig kommunizieren, ist der lawblog.de. Der ist bei so Rechtsgeschichten eigentlich mal ganz nett. Und zwar, dass Zeugen müssen mit den Ermittlungsbehörden kooperieren, also auch Passwörter nennen.
Solange du dich damit nicht selbst belastest.
Genau,
ja.
Das ist der Punkt. Also, wenn man sich nicht damit selbst irgendwie in Bockmist reitet, dann muss man da zusammenarbeiten, aber man kann quasi über diese Schiene auch da durch ein bisschen hin und her quasi dann keine Aussage machen müssen zu dem Passwort.
Ja, und als Angeklagter schon gar nicht.
Genau, als Angeklagter nicht, weil du dann gegen dich selber eben so
nicht. Eben.
Ja, aber das ist vielleicht ganz interessant zu wissen und damit ist aber dieses Thema auch schon abgeschlossen.
Aber um nochmal auf Nokia zurückzukommen.
Oh nein.
Oh nein.
Oh nein. Oh nein. Was kommt denn jetzt?
Können wir die verhaften, weil die ihre Passwörter nicht rausrücken?
Vielleicht. Nein, aber war egal.
Okay, nächstes okay. Thema.
Hier steht, lebt Novell noch. Noch ja.
WebP New Image Format for Web.
Ja.
Ach so, das ist dieses JPEG. Ah, das wäre eigentlich was für mich. Habe ich jetzt zu spät gelesen.
Ja, dann aber Flydi hat das Wort.
Ich höre jetzt auch richtig zu, weil das finde ich gut.
Ja, im Endeffekt soll es darum gehen, dass Google jetzt ein neues Bildformat entwickelt hat, was zum einen gut komprimieren soll, zum anderen weniger Artefakte liefern soll, wie jetzt zum Beispiel JPEG oder so, sodass man im Endeffekt so die Browsing-Experience noch ein bisschen verbessern kann, weil die Bilder schneller laden. Also, mehr Essenz habe ich aus diesem Artikel auch nicht gezogen.
Genau. Es gibt ja diesen JPEG 2000 Standard.
Den benutzt aber keiner.
Genau, weil der nämlich lizenzmäßig etwas fragwürdig ist.
Yep.
Und der ist ja irgendwann mal als Nachfolger eigentlich geplant gewesen. Mhm. Der verwendet ja diese Wavelet-Komprimierung. Mhm. Sehr fortschrittliches Verfahren eigentlich.
Das benutzt, glaube ich, der Dirac-Videocodec auch, oder?
Das weiß ich nicht.
Egal.
Keine Ahnung. Ist aber eigentlich eine gute Sache, aber halt einfach nicht wirklich frei.
Mhm.
Und letztendlich versucht da jetzt Google sowas genau. Ähnliches wie bei MPEG 4, H264, letztendlich halt einen neuen Standard zu schaffen und der da auch komplett offen ist. Und
genau, das soll dann im Endeffekt so das Bild-Äquivalent zu WebM werden.
Ja.
Aber er basiert eher auf dem Verfahren von JPEG und nicht auf dem GIF und PNG.
Zeitig. Ja, PNG ist ja...
GIF und PNG sind ja verlustfreie Komprimierungsverfahren.
Genau.
Und ist von daher eigentlich nicht vergleichbar.
Die sind nicht verlustfrei, weil nämlich du über die Farben Verluste hast.
Das ist richtig. Aber die Pixel...
Deswegen ist es...
Es gibt keine Kompressionsartefakte in dem Sinne.
Habe ich auch immer schon oft gelesen. Und es ist aber eigentlich auch Verlust. Also
klar,
es geht was verloren.
Die halt...
klar. Bei dem einen gehst du halt über eine Mischung bei JPEG. Also über sowohl Farben als auch... Pixel und Gruppierungen und dann noch diese verschiedenen Komprimierungsverfahren. Und bei PNG gehst du halt hauptsächlich über die Farbreduktion. Und
Zusammenfassen von Pixeln.
Genau, und deswegen eignen die sich zum Beispiel, also GIF und PNG, wobei PNG das neuere GIF ist, so ein bisschen. Es gibt zwar auch kein Animated PNG, meine ich zumindest.
Ja, GIF war damals halt auch Patent belastet und deswegen ist PNG aufgekommen.
Ja.
Und GIF ist aber immer noch am besten zu benutzen, wenn du ganz, ganz wenige Farben hast nur. Und das ist immer noch das kleinste Format. Also so
klein war auch nicht PNG, PNG 8, aber an sich auch schon sehr
PNG
klein.
PNG könnte übrigens
und zwar
Animation.
Kann?
Ja.
Ah, gut.
PNG kann super viel.
Okay.
Zum Beispiel verwendet ja Adobe Fireworks, was ja so eine Art kleines Photoshop ist, verwendet ja PNG.
Ja,
es gibt da Unterschiede, klein. Aber egal. Auf jeden Fall verwendet es PNG zum Speichern und PNG kann Ebenen speichern und alles Mögliche.
Ja, also PNG ist ein ziemlich fortschrittliches Ding, hat sich aber auch nie so richtig mega bekannt gemacht.
Genau.
Irgendwie.
So Webgrafiken sind noch zum Großteil
also
mittlerweile echt.
Aber nur siehst du eher nur, würde ich jetzt vermuten, bei professionelleren Seiten, wo halt irgendwelche Leute dran arbeiten. Ja, aber das spricht jetzt nicht unbedingt für die Popularität in der Masse. Da ist irgendwie immer noch GIF und JPEG auf jeden Fall das Verbreitetste. Und ich kann ja noch mal in einem Satz sagen, PNG und GIF, wenn man irgendwelche logografischen Sachen hat, eignet sich so ein JPEG. Ist immer noch gut, wenn man Bilder hat mit viel Informationen drauf, wie zum Beispiel Fotos, wo jemand grinst oder Landschaften oder so. Da nimmt man schon noch gerne auch JPEG. Aber schön, dass es da auch weitergeht, weil sonst hat man sich in den letzten Jahren immer nur auf den Videocodex gestürzt. Wobei natürlich auch bei den Bildern einiges drin ist und das JPEG ja uralt ist.
Das stimmt, ja.
Aber hat jetzt auch jemand negative Sachen über das Ding gehört? Also weil der Chat gerade meint, irgendwie ist es total verrissen worden. Ich habe da jetzt nicht so reingelesen.
Es gibt einen Aspekt, der noch ganz interessant ist, nämlich die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, sowas. Weil auf ganz vielen Devices, Desktop-Rechner sowieso und andere Schnell-Devices auch, dauert das Dekomprimieren länger wie das Übertragen. Das heißt,
die Frage ist, wie lange ist das noch so?
Es kommt auch auf den...
Ja, weiß ich nicht. Entwickelt sich ja beides weiter.
Ja.
Aber das ist ja immer so eine Sache. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jetzt hier eine Webseite schneller geladen ist. Das muss man schon genauer anschauen.
Also die Sachen, die hier in dem Blogpost halt schreiben, ist, dass die haben ja diesen Chrome Speed Tracer. mit dem er so die Ladezeiten von einzelnen Teilen der Webseite so überprüfen kann. Da kann man dann gucken, dass das JavaScript schnell lädt. Da kann man dann gucken, wie lange brauchen die Bilder zum Laden und so weiter. Und das, was da aktuell, wenn man das alles runteroptimiert, im Endeffekt jetzt übrig geblieben ist, waren halt die Bilder.
Okay.
Die halt so noch einen Großteil von der Ladezeit von der Webseite ausmachen.
Ladezeit und nicht jetzt Rechenpower.
Ladezeit steht hier.
Okay. Ja, und an sich, ich meine, selbst wenn es gleich wäre, aber der Flaschenhals quasi ein anderer, dann wäre es trotzdem günstiger quasi auf der eigenen Rechenleistung und nicht durchs Kabel, weil da haben wir irgendwie eher noch die Massenprobleme dann.
Ja, klar.
Also wenn es sich da verteilt auf die einzelnen Geräte und man da eher wartet oder auch natürlich jetzt, wenn du an irgendwelche UMTS-Flatrates denkst und Begrenzung, Volumenbegrenzung, dann ist es natürlich geschickter, ist es da kleiner und hinten raus braucht es halt länger, wenn es gleich schnell ist. Also nicht, wenn es dadurch langsamer wird, weil das ist natürlich scheiße. Will natürlich keiner einen alten Scheiß haben. Irgendwas, was schlechter macht als vorher.
Ja, ich meine, wenn die ganzen Browser das in Zukunft unterstützen und man das benutzen kann und warum nicht? Also ich meine, jetzt hat sich schon jemand die Arbeit gemacht und hat das Komprimierungsverfahren entwickelt. Kann man ja vielleicht auch mal benutzen. Und ansonsten ändert sich ja nichts.
Okay.
Deshalb,
ja, wir werden es mal sehen, wie sich so entwickelt. Also.
Ich habe gehört, dass der Internet Explorer 13 Support haben soll.
So schnell schon?
Ist aber noch nicht sicher.
Die Finanzierung ist noch nicht gesichert. Die Planfeststellungsverfahren.
Hm. Oh ja, womit wir wieder bei Stuttgart,
ich hab Stuttgart 21 werden. Das hast du jetzt gesagt.
Ich sag
okay. Nächstes Thema.
Wir aber apropos 21.
Ne?
21?
Adobe hat 23 Sicherheitslücken geschlossen.
Auf total einmal.
Gut. Waren die auch gefährlich?
Waren die alle im Acrobat Reader drin?
Die waren
alle
im Acrobat Reader. Ah,
die waren natürlich alle im Flash Player.
Nee, Acrobat Reader.
Okay. Sind wir schon Ärger um Ayat? Würde ich nicht machen.
Nee.
Interessiert auch keinen. Oder wer hat 10 Millionen zum Ausgeben von uns? Der schreibt in den Chat bitte. Ab jetzt 10, 9, 8, 7, 6. Irgendein Stuttgart hat 1 Million im Lotto gewonnen. Der könnte vielleicht noch.
Echt? Scheiße.
Ich war es auch nicht.
Aber in Sachen Adobe, habt ihr schon.
Aber selbst wenn ich es wäre, würde ich es jetzt nicht sagen.
Adobe? Sven, Adobe?
Habt ihr schon den PDF-Viewer im neuen Chrome gesehen? Chrome hat jetzt einen PDF-Viewer integriert.
Echt? So,
komplett eigen integriert, ja.
Ist gut.
Ob es tut, ich klicke auf den Link und es wird angezeigt, ohne dass mein Rechner explodiert. Hey. Das ist schon mal was.
Wie hast du vorher den.
Ist aber in Safari auch schon 1000 Jahre drin gewesen.
Aber den Preview, den konnte man nicht so richtig, also der hat im Chrome immer das Ding runtergeladen, dann muss man es manuell öffnen und das hat irgendwie genervt. Ja.
Mhm. Unglaublich, wusste ich gar nicht.
Ja, jetzt wisst ihr das. Ist mir letztens aufgefallen und ich habe gedacht, hey, das ist.
Und du liest gleich das bürgerliche Gesetzbuch.
Ey, ich habe nach PDF gegoogelt.
Und das erste, was man findet,
ist. Nein. Erst kommt hier irgendwie PDF Creator, Adobe Reader und dann kommt irgendwann Treffer Nummer 4 ist dann das bürgerliche Gesetzbuch als PDF.
Voll gut.
Ja, das ist das wichtigste Buch, was man gelesen haben muss.
Das ist schön. Nach der Bibel, aber erst. Oder? Nicht?
Nee,
vor der Bibel. Ja, okay, das sieht ein bisschen strange aus. Da.
Cool.
Aha. Ich habe die auch noch nie richtig gelesen. Aber ich glaube, es ist auch nicht so interessant. Nächstes. Patentstrafe für Coverflow fast 1 Milliarde. Wir hatten das da reingeschrieben.
Das
stimmt doch auch gar nicht.
Ja, und
denn die haben da gar kein Patent drauf bekommen.
Und überhaupt, Coverflow ist blöd, das mag keiner.
Nee.
Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade gelesen, dass die kein Patent auf Coverflow haben. Also wer will da irgendwie eine Patentstrafe machen? Die haben ein Patent bekommen für.
Da ist auch kein Link dabei, wir haben keine Quellen, also stimmt's nicht so.
Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, Coverflow ist frei, dürfen alle nutzen. Das ist meine letzte Information, aber ich bin rechtsmäßig nicht dafür verantwortlich, wenn es jemand
Wir sollten vor die Sendung noch so einen Hinweis machen, diese Sendung ist keine Rechtsberatung.
Genau. Und ich sage jetzt ganz offiziell,
dass ich auf Heise stehe. Heise sagt, und Heise hat immer recht, Apple verliert Patentstreit um Coverflow. Siehste.
Die verlieren es. Ah, okay.
Ja.
Achso, die haben es nicht selber eingereicht, sondern die sind vielleicht da.
Und die Zahlung sind 625 Millionen.
Na gut.
Es ist Dollar. Es ist nicht 1 Milliarde.
Das ist wie viel von denen.
Achso, ein Dollar.
Das ist wie viel von denen ihrer Brutto-Geldbörse.
Wenig.
Sehr so wenig auf jeden Fall.
Das zahlt der Herr Onkel
eine Ausgleichszahlung an irgendjemanden. Mhm. Na gut.
Aber ich muss zudem sagen, Coverflow möchte auch keiner benutzen. Ich mag das ist furchtbar.
Benutzt halt nicht.
Ja, richtig, darum gut. Benutze ich es auch nicht. So, geklärt. Muss ich jetzt mal gesagt haben, ich habe so irgendwie so eine Abneigung gegen das Zeug.
Ich finde es auch nicht so bei Android? Wahnsinnig.
Coverflow? Nee. Darum, nee.
Darum magst du es nicht.
Aber nee, es ist, aber es hat schon, aber das hat schon
so. Du weißt ja, ich habe ja mittlerweile auch so ein paar Apple-Devices.
Das erleichtert, weißt du, den Umstieg von der Plattensammlung zu Hause in die digitalen Medien.
Ich weiß nicht, ich habe das auf meinem iPod einmal gesehen und dann hat es mich genervt und habe ich es abgeschaltet, weil jedes Mal, wenn ich
das Ding gedreht habe, dann hat der da... Du bist ja auch nicht so einer, der diesen Übergang braucht, weil du findest es eh cooler, wenn du das in deiner eigenen Datenbankstruktur aufbauen kannst.
Wo wieder bei
in Zeilen und Spalten.
Genau.
Ohne Bilder.
Bei meinem MongoDB steht.
Und wenn Bilder, dann müssen die in irgendeinem komischen Format
einführt werden. Mein iPod erspielt eh JSON.
Na also.
Ja.
Was auch immer das ist.
Es gibt im Internet eine Map, wer wen verklagt auf Engadget.
Interessant.
Wer wen? Okay. Hey, wir haben ja wahnsinnig viel schon gestrichen hier. Haben wir das alles schon gehabt, oder
was? Ja, das haben wir alles schon
gehabt. Der Wahnsinn.
Okay, ich habe noch ein paar neue. Mein Internet ist irgendwie kaputt.
Ich wollte über ein Thema reden, das scheint für euch gar nicht interessant zu sein. Nee, es ist aber Graphen. Das heilige Mittel Graphen.
Ja, das ist cool. Was ist denn
Graphen?
Ja, du hast nicht aufgepasst.
Aha. Jetzt ja. Kohlenstoff.
Genau. Graphen ist Kohlenstoff und zwar in einer dreidimensionalen Welt, wie wir sie haben, ist es ein zweidimensionaler Stoff. Abgefahren.
Wie geht denn das?
Okay. Das ist genau eine Atomdicke dick.
Genau. Es ist ein Kohlenstoff wie Graphit von Bleistiften, ganz Moment, normal.
Das war das mit dem
Nobelpreis.
Jetzt, ja.
Jetzt bist du dabei.
Ja.
Du hast mal gesagt, gut. ich hab das erste Mal, als ich gelesen habe, Graphen. Was, die haben Graphen entdeckt?
Das habe ich schon in der Schule gerechnet.
Sind die doof.
Dafür kriegt man heutzutage einen Nobelpreis. Ja, doch, Scheiße.
Kannst du ja nachträglich kriegen, wenn du der Erste warst vor 500 Jahren, der diese Graphen entdeckt
hat. Ja, genau.
Kann ja sein.
In meinem früheren Leben.
Auf jeden Fall sind es die zwei Russen, die in Manchester oder woanders, ich weiß gerade nicht.
Zwei Russen in Manchester?
Die das da halt entdeckt haben. Und es galt immer für einen rein theoretischen Stoff, den man so nicht entwickeln kann, weil eben auch dieses mit dieser eindimensionalen Struktur irgendwie nur theoretisch galt bis vor kurzem. Und die haben das hingekriegt, indem sie ich mit einem Klebstoff quasi das einfach abgezogen haben. Genau. Die haben quasi Tesa an Bleistift gemacht, haben abgezogen, haben festgestellt, ach geil, da kommt Graphen raus.
Ich denke mal so, dass es ähnlich gehört. Muss es sein.
Ja, das ist ganz cool. Das Zeug ist super hart, und aber trotzdem durchsichtig.
Ja, und jetzt kommt das Beste für uns und warum das überhaupt Thema ist für uns. Das ist...
Läuft da ein Kernel drauf?
Kann man da Linux drauf installieren?
Nee, aber das ist... Das ist um Größenordnungen...
Spielt es Doom 3D?
Das ist um Größenordnungen... Das ist eine ganz tolle Maßeinheit, ich weiß.
Gibt's da eine
Schelle? Schneller als Silizium. Und zwar deutlich.
Oh.
Als 10.000-fache oder so, sage ich jetzt mal.
Das heißt, wir können doch noch schnellere CPUs bauen, müssen
genau.
Nur mehr
haben. Und die werden quasi... CPUs ermöglichen, die wirklich 10.000-fach schneller jetzt sind, als überhaupt jetzt möglich wäre, rein physikalisch mit Silizium. Ich sage jetzt mal irgendwas, ist bitte nicht als korrekt. Ich habe nur gelesen, Größenordnungen
aber
schneller.
Die Anlaufzeiten waren vorher schon nahe der Lichtgeschwindigkeit.
Ja, gerade wollte ich sagen, weil das Problem beim Silizium war ja, dass innerhalb von so einem Takt die Takte gar nicht mehr am Rand vom Prozessor ankamen.
Ja, das ist halt seit Jahrzehnten so. Das ist im Prozessordesign schon lange einkalkuliert.
Ja, aber da haben sie ja die Fertigungsmechanismen immer so weit optimiert, dass die praktisch immer kleiner wurden, aber irgendwann ging es halt nicht mehr kleiner. Also dass die immer näher aneinander gerückt sind. So.
Also die können, auch weil die jetzt eindimensional sind, natürlich noch näher.
Ja,
nein, auf jeden Fall, Sinn. Wie gesagt, es stand jetzt nicht konkret da, wie viel. Es stand nur, dass es zwischen 10.000 und 20.000 irgendwas schnell ist. Es stand aber nicht, wie viel schneller zu Silizium. Okay. Deswegen nur in Größenordnungen. Aber es dürfte doch einiges schneller sein als Silizium. Das Zeug ist bombenhart. Also sie wollen irgendwie so einschlagsichere Scheiben damit machen. Und es ist halt wahnsinnig dünn, weil es halt nur diese Zweidimensionalität hat.
Wie teuer ist dann sowas zu produzieren?
Also wenn die das mit dem Tesa hinkriegen, Tesa in Anführungsstrichen.
Ja, natürlich.
Das ist wohl ein relativ einfaches Verfahren. Und es wird jetzt immer schon gesprochen, dass das neue Plastik ist. Mhm. Also so variabel und vielfältig einsetzbar für ultradünne Packungen, für Bonbons bis hin zu CPU oder kugelsicheren Glasscheiben. Also hört sich auf jeden Fall wahnsinnig cool an, und jetzt darf jeder noch einen Wunsch sagen, was das Graphen noch alles Tolles können sollte, also weil es kommt Plastik, bestimmt raus.
Mit Plastikersatz ist natürlich cool, gell? Weil Plastik, da brauchen wir Erdöl. Und das Zeug ist ja bald aus, habe ich gehört.
Ja. Und C haben wir ganz viel in, so, zum Beispiel und so
CO2.
Und
so Bleistiftstumpen hat ja jede Menge daheim rumliegen. Genau. Da kann man gut Prozessoren draus machen. Und Plastiktüten. Graphentüten, Entschuldigung.
Genau. Ich meine, es kommt halt auch immer drauf an.
Wir müssen vielleicht da mal einen Physiker oder einen Chemiker oder wer auch immer sowas dann.
Ich kenne die Aussage von den zwei Jungs war noch, dass es ja eigentlich so ähnlich jetzt war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber die Leute, die Nadel im Heuhaufen suchen, haben noch einen Vorteil. Die wissen nämlich, dass es sie gibt.
Ja.
Das wussten sie nicht.
Ja. Mhm. Nee, auf jeden Fall eine coole Aktion. Ich fand es auch schön, dass die das bekommen haben. Und ist mal wieder eine vielversprechende Erfindung, würde ich sagen. Mal gucken, was uns alles mit Graphen noch so zustößt. Ach, und für Touchscreen und Displays soll es auch wahnsinnig super geeignet sein. Nur
wir
noch so viel dazu.
Mehr Tesa.
Genau. <Ja. lacht> Tesa ist übrigens ein Markenname.
Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber ich habe mal gehört, dass man, wenn man diesen Tesa-Film ganz, ganz schnell abwickelt, dass der sogar Röntgenstrahlung aussendet. Ja, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das könnte auch irgendwie eine Urban Legend sein.
Also diese Urban Legend habe ich. Kann das mal einer testen? Kurz. Ob wir da bis auf die Knochen von Sven runtergucken können und bei dem schnell auswechseln.
Also ich habe ja gehört, wenn man Tesafilm ganz, ganz schnell abwickelt, dann hat man eine Riesensauerei.
Du hast gern Graphen, wenn du dazwischen Bleistifte schmeißt. Okay, oh, cooles Leute. Thema. Und das letzte Thema, was ich habe, das behandeln wir aber nicht, sondern das erwähne ich. Deutsche Bahn stellt ihre Ticketautomaten um.
Von was auf was?
Auf Microsoft Vista. Nein, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die festgestellt, die tun nicht, aber das hat ja auch so mit Usability und deswegen dachte
ja,
ich,
ja, die stürzen ab und zu ab und haben bloß einen Blues.
Sie haben festgestellt, dass es langsamer ist als am Schalter.
Ja, klar.
Jetzt, nach 10 Jahren.
Nee, aber es gibt in Berlin oder so Automaten, die sind fast genauso schnell wie ich. Also
von der CPU her oder was?
Nee, es gibt ja, wenn du in Stuttgart an so einen Automaten gehst, bist du einfach schneller mit dem Klicken, als dieses Ding irgendwie reagieren kann.
Ja.
Und es gibt in Berlin oder so sind die Automaten so schnell, dass ich nicht so schnell, oder dass ich fast, also so, du weißt ja auch immer, wo die Dinger auf, also
das
wenn
sind
du,
wahrscheinlich diese Millionen Ausgleichszahlungen, die Baden-Württemberg an Berlin zahlt, die dann in diese schnelleren Computer fließen.
Das muss es sein.
Also das ist schon manchmal echt krasser
Unterschied. Was mich da ja immer nervt ist, wenn man das so zahlt, dann mit der EC-Karte zum Beispiel, dann gibt es einem ja dann irgendeinen Bescheid, dass wir die EC-Karte jetzt rausnehmen können.
Und piept dann so laut.
Und piept dann, ja genau, das piept extrem laut, also wirklich richtig, richtig laut, dass alle Leute um einen rum und einschließlich
Achtung,
man selbst
Achtung,
denkt, hier
eine
hat man,
EC-Karte.
Man hat jetzt gerade irgendwas Falsches gedrückt oder man hat was vergessen rauszunehmen, aber also, naja, egal.
Sehr gut.
Ach, das mit der Tesa-Rolle stimmt übrigens. Das steht auf Heise, das muss stimmen.
Also, dass das da rauskommt?
Ja.
Echt krass.
Also ich habe einmal Spektrum der Wissenschaft und einmal Heise-Link rausgesucht. Und, der steht gerade im Chat. Das scheint es tatsächlich zu geben.
Wollt ihr noch wissen, warum iOS so beliebt bei Entwicklern ist?
Warum?
Also Android ist mittlerweile beliebter.
Also aktuelle Studie steht hier.
Ja, ja, also die zukünftig...
Genau, zukünftig. Das ist zukünftig erhoffen sich mehr von dem offenen und massentauglichen Android.
Ist krass, wie unterschiedlich man Studien auslegen kann oder lesen kann, ja? Du sagst jetzt, iOS ist toll und ich sag, Android ist viel besser jetzt.
Ja, das habe ich jetzt so jetzt gelesen,
ja. Ja, ja, und ich habe es andersrum gelesen. Das ist schön. Okay, können wir das nächste Thema machen?
Ja.
Next.
Ich hab nämlich hier so ein Ding gerade in der Hand.
Er hat es mir weggenommen.
Ja,
Kindle.
Next.
Spaß. Nee, Kindle finde ich total gut, da kann ich mit.
Es ist,
ey, voll cool. Kaum ist Jens wieder in der Sendung, reden wir über E-Books.
Check. Unser Lieblingsthema. E-Books.
Ja, habt ihr euch doch nicht mal gestritten?
Nee,
natürlich. Nein, wir haben eine Debatte
geführt. Wir
uns ihr habt nicht. Eine Debatte geführt. Okay, gut.
Der Frank ist da nur ein Geruchsmensch.
Ja. Geruchsmensch.
Der will
What?
Das Papier schnüffeln.
Was? So einer bestimmt.
Das ist bei mir hängen. Riecht es gut?
Hab ich das gesagt?
Ja, du wolltest es mit dem Papier.
Es ging mir um das haptische Erlebnis von einem Buch.
Und Geruch,
ja, guck mal, das
Geruch war ganz
haptisch,
entscheidend.
Haptisch, kannst du
also
anfassen.
Kannst, also riechen weiß ich jetzt nicht.
So müffelnde Bücher im Schrank. Im Schrank.
Schrank.
Okay, erzähl, also der Ingo hat ein Kindle in der Hand.
Ich habe ein Kindle in der Hand, genau, den habe ich dem Pfleidi geklaut und spiele hier damit gerade rum und muss schon sagen, Es ist faszinierend. Also klar, wir wollten alle erstmal gleich mal rauftatschen.
Also bevor, ja, bevor die Dinger nicht touchen können, nicht.
Also das mit dem Touchscreen funktioniert so nicht. Wäre cool gewesen, aber nee. Cool.
Aber mit Graphen, aber ich sag's euch, mit Graphen kommt da Touchscreen drauf.
Was hat das Graphen mit dem Touchscreen?
Ja, weil das so ultra dünn ist und
da
so.
Da ist dann der Kindle dann nur noch eine Atomschicht dick. Ja. Und aber das kommt aber 10.000 mal schneller als jetzt die Prozessor.
Richtig. Auf jeden Fall, dann kann man nämlich den Prozessor aufs Display nageln.
Oh, ihr macht aber es ist fertig. Transparent, kann man nicht mehr so gut lesen.
Könnten wir zurückkommen zum Kindle. Aber
dann kann
Kindle.
Das Display nicht mehr verkratzen.
Das ist ja, gut, Kindle. Das kann ich verkratzen.
Ja, Kindle.
Kindle.
Sagt ihr schon, dass der Name bescheuert ist?
Ja, aber ja, nur in Deutschland.
Nur in Deutschland.
An, ja. Denkst du auch mal ins Christkindle?
Christkindle?
Kindle.
Ist das eigentlich Schwäbisch oder ist das allgemein Deutsch?
Kindle. Das ist so wie das Playbook, was in Deutschland auch ein bisschen komisch klingt, aber naja, egal.
Playbook? Was ist denn das Playbook?
Das ist das neue RIM-Tablet. Das ist dieses Blackberry-Dingens.
So, die haben auch so ein Teil. Das
ausgeblendet. Jetzt kommen die Mücken hier rein. Na gut.
Soll ich zumachen?
Es ist auf jeden Fall doch, es ist sehr leicht.
Ja.
Mhm. Es ist sehr flach.
Das auch, ja.
Es hat eine Tastatur.
Es ist sehr scharf. Vom Display her.
Du meinst, man kann Brot damit schneiden?
Ja, und dran lecken sollte man auch nicht, Ingo.
Wenn du sagst, es ist scharf. Okay. Und ja, doch, also man kann sehr gut lesen da drauf. Mhm. Und
es flackert.
Es flackert immer, wenn man drückt, flackert es einmal so, wird es immer so dunkel. Ja. Und
das ist ein ganz interessantes Phänomen. Das Teil hat ja auch einen Browser und da flackert es nicht. Und dann. Ja.
Wie soll das?
Nee, ich erzähle das jetzt
kurz mal. Soll ich mal WLAN wieder ausmachen? Ich habe hier WLAN gerade angemacht.
Nee, das ist ja. Warum denn?
Warum ich es angemacht habe oder warum ich es.
Nee, warum du es ausmachen willst?
Weil ich es angemacht habe.
Der Akku, der hält eh Jahre. Also,
selbst mit WLAN?
Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht
geladen. Kann ich ein Buch kaufen?
Nee, ich habe keine Kreditkarte eingetragen. Du kannst es mal probieren. Aber das sagt dann, nee, geht nicht.
King Arthur.
Ja, es gibt ein paar kostenlose, die kann man dann runterladen. Aber. Mal zurück zum Thema. Das Teil hat auch noch einen WebKit-Browser drin. Den kann man auch einigermaßen benutzen. Und da refresht das Display nicht die ganze Zeit. Und was man dann sieht, ist, wenn man scrollt, da sieht man dann teilweise so, wie wenn man jetzt so mehrere Blätter Papier übereinander hat, da sieht man dann so die Schatten von dem, was vorher dran stand, weil einfach nur die Schrift, die gerade angezeigt wird, die wird dann weiß gemacht. Und aber den Schatten außenrum, den sieht man noch. Und wenn man die normalen E-Books dann liest, dann wird halt erstmal das Display komplett schwarz gemacht und dann wieder weiß gemacht und dann die Schrift gezeichnet, deshalb flackert es kurz so.
Das macht dann Sinn, weil nämlich du hast da nicht so ein Phantom.
Genau, dann hat man diese Phantomschrift im Hintergrund nicht. Ja. Und beim Browser, da haben sie es wahrscheinlich aus Optimierungszwecken weggelassen, dass es jedes Mal neu refresht, damit man die Seiten schneller scrollen kann. Aber dafür hat man halt auch so ein bisschen, wenn man dann ein paar Mal gescrollt hat, sieht man da halt immer noch so im Hintergrund so einen Schatten.
Jetzt ist da in Amiland, ist da ja hier so Datenflatrate
mit. Genau, dabei. Da ist das WhisperNet mit drin.
Auch hier, oder?
Ja, ist ja, das in Deutschland auch so.
Ja, ich guck mal, ich gilt weltweit, surf gerade auf der Wikipedia. Ja. Ich habe gerade den Radio Tux Artikel in der englischen Wikipedia aufgemacht. Genau. Und da das ich nicht im, nicht im WLAN hier bin,
ja.
Muss er das über UMTS geladen haben.
Genau, also da ist eine.
Über Datenroaming?
Ja, da ist eine.
Ist 10.000 von Euro.
Ja, das ist tatsächlich eine. Nee, das ist alles nicht. Inklusive.
Ja.
Also da ist ja das WhisperNet mit eingebaut, so nennt Amazon das. Das ist im Endeffekt einfach nur eine AT&T 3G-Karte.
Geht das komplette Internet hier?
Nein.
Also, okay.
Also über WLAN.
Due to local restrictions, web browsing is not available for all countries.
Genau das. Also wenn man in den USA ist, dann funktioniert das alles. Da kann man da auch ganz normal mit rumsurfen. Hier in Deutschland geht die englische Wikipedia, ich glaube Amazon.com und der Kindle Store. Aber allein wegen der Wikipedia lohnt sich das eigentlich schon, die paar Euro mehr für die 3G-Version auszugeben, weil überall Wikipedia-Zugriff zu haben, ist irgendwie auch
schick. Was kostet denn jetzt?
Also die Version hier hat jetzt $189 plus Versand plus
Einfuhr,
also Mehrwertsteuer ja, halt gekostet.
Alles zusammen,
alles zusammen 204 Euro irgendwas habe ich dafür gezahlt. Also geht eigentlich,
finde
ich.
Und die nicht Dings da?
Die war, glaube ich, 20, 30
warum Euro musstest billiger. Warum musstest du Umsatzsteuer da zahlen drauf? Und Einfuhrumsatz?
So.
Weil es ist, aber das ist doch jetzt bei 400 Euro irgendwas oder 700 Euro?
700? Echt?
Also irgendwie haben sie es erhöht, ich weiß gerade
nicht. Ja, ich weiß nicht, ich habe das bei Amazon.com bestellt und habe gesagt, liefer mir nach Deutschland und dann war halt irgendwie so, jetzt zahl mal ein bisschen.
Ach so, ja, nee, weil du nicht dort warst. Okay, dann musst du
immer
zahlen.
Ach so, ja, genau. Ja, also,
wenn du es mitnimmst, dann hast
weiß,
du
ich weiß da gerade
das
nicht,
wäre weniger gewesen. Ja,
ich als weiß da gerade nicht, wo
da. Aber kann man das so irgendwo kaufen? Also das kannst du doch nicht so irgendwo kaufen.
Klar, im Amazon-Laden an der Ecke.
Ja, ja. Deswegen frage ich ja, also du musst es dir ja sowieso irgendwo hinschicken.
Ja, aber du könntest dir es zum Beispiel, wenn du jetzt
zu einem Freund schicken lassen und dann.
Wenn du jetzt halt in New York bist oder irgendwo, dann nimmst halt mit und fliegst dann zurück, aber dann kannst du diese Steuern dir ersparen.
Ja, aber du musst es doch trotzdem da erstmal hinkriegen.
Ja.
Du kannst es dir doch nicht ins Hotel bestellen.
Doch. Kannst du dir wahrscheinlich schon. Hotel so und so, Zimmer so und so, wenn du es bezahlt hast. Warum nicht?
Keine Ahnung. Also im Übrigen kommen ja bei den ganzen amerikanischen Preisen, die man ja da so sieht, ja auch immer noch Steuer dazu. Das wird immer vergessen.
Ja.
Je nach dem Bundesland.
Ist das und die ist sehr unterschiedlich.
Ja, also je nach Bundesland. Ja.
Also wie gesagt, da hat man schon noch ein bisschen drauf gezahlt.
Die haben Steuern pro Bundesland?
Ja. Manchmal 3%, manchmal 20%.
Also Mehrwertsteuer sozusagen ist dann unterschiedlich.
Aber also relativ wenig, aber sehr auch sehr variabel. Also
da, doch, da gab es doch mal irgendwas, darum sitzen auch relativ viele Versandsunternehmen irgendwie in Texas oder so.
Ja,
war das nicht sowas, weil die dann relativ niedrigen Steuersatz haben?
Das ist der große Streit, wo dann die Steuer dann anfällt.
Ja.
Weil,
ja, nochmal zurück zum Browser. Was ich ganz schick finde, kennt ihr dieses...
Dictionary ist auch drin.
Ja, ja. Kennt ihr dieses Readability? Dieses Plugin, was man so für Browser kennt und so?
Nö.
Das ist im Endeffekt so ein Bookmarklet oder ein Browser-Plugin, je nachdem, wie man das benutzt. Da gibt es auch viele verschiedene, die benutzen aber, glaube ich, alle den gleichen Artikel, den gleichen Algorithmus. Und was die da machen, ist, für irgendwelche Blogposts oder Artikel in irgendwelchen Online-Zeitungen oder so, schaffen die es irgendwie, den Hauptcontent rauszuziehen und die Navigation außenrum und alles auszublenden und dann nur den Hauptartikel so aufbereitet anzuzeigen, dass man den schön lesen kann.
Ist das nicht einfach ein extra Style-Sheet?
Nee, das ist irgendwie so JavaScript-Zeug. Aber zurück zum Thema, das kann das Teil nämlich auch. Also da ist mit wahrscheinlich schon kein JavaScript, aber das Ding hat so einen Article-Mode. Und wenn man dann irgendwie jetzt auf einem Wikipedia-Artikel surft oder irgendwie auf einem Blogpost oder so, wenn man über Wi-Fi drin ist, dann kann man da auch ganz schick irgendwie in das Menü gehen, sagen Article Mode und dann wird im Endeffekt die Navigation außenrum ausgeblendet und die Schrift wird auf die Displaybreite optimiert und dann kann man das im Endeffekt relativ anstrengungslos lesen. Finde ich eigentlich ganz cool.
Ich finde vor allem diese Bilder toll, die dann immer kommen, wenn man
das Ding
ausschaltet.
Ja, die wechseln auch immer durch. Das sind dann irgendwie so 5, 6 verschiedene. Und jedes Mal, wenn man das Teil dann irgendwie in Standby versetzt, dann wird da so ein Bildschirm schon angezeigt.
Mhm.
Mhm. Ja, was kann das Teil noch?
Es hat außerdem einen USB-Port.
Ja, das ist
Mini-Mikro. Mikro-USB und einen Kopfhörer kann man anschließen.
Genau.
Man kann laut und leiser machen.
Ja. Und man hat Blättertasten auf beiden Seiten. Habe ich erst nicht verstanden, warum, aber wenn man das Teil mal in der Hand hält und wenn man dann mal irgendwie so mal mit der einen, mal mit der anderen Hand liest, dann ist das eigentlich schon ziemlich angenehm, dass man dann auch einfach so nur mit dem Daumen hin und her blättern kann.
Wofür sind die oben und unten? Achso, das ist tatsächlich hin und her.
Ja, mit dem großen blätterst du vor und mit dem kleinen blätterst du zurück, da sind auch so Pfeile drauf.
Kann man das auch horizontal, vertikal auf den Kopf halten?
Darf ich mal kurz? Du kannst das hier, da unten ist so eine Taste, da sind so ein großes A und ein kleines A drauf. Wenn man da draufklickt, dann kann man hier so Schriftgröße einstellen, man kann sagen, wie die Orientierung, genau wie die Orientierung ist, man kann den Zeilenabstand einstellen und man kann dann auch noch sagen, wie viele Wörter man pro Zeile haben will. Da kann man dann halt je nachdem, wie gut oder wie schlecht man sehen kann oder wie man es gerne hat, kann man sich dann das ganze Zeug einstellen. Was ich auch interessant finde, ist, die haben dieses Oxford Dictionary mit eingebaut. Und
ich habe gerade mal versucht, Fuck nachzuschlagen, aber irgendwie.
Ja, aber was echt ein cooles Feature ist, wenn man in irgendeinem E-Book drin ist, dann kann man mit dem Cursor hier, man hat so eine 5-Wege-Navigation, so hoch, runter, rechts, links und einmal in der Mitte so einen Knopf zum Draufdrücken, dann kann man damit den Cursor von Wort bewegen und dann sieht man gleich am Bildschirmrand eingeblendet, was das denn bedeutet, dieses Wort.
Ah ja. Und man kann auch markieren, kopieren, habe ich gerade gesehen.
Ja, man kann Bookmarks reinmachen, Zeilen genau. Und man kann so Annotations, wie ist denn das deutsche Wort?
Anmerkungen?
Genau, Anmerkungen. genau, man kann Anmerkungen, das hört sich aber irgendwie blöd an. Also man kann...
Kommentare?
Ja, genau, man kann halt irgendwie einen bestimmten Teil markieren und kann dazu Kommentare reinschreiben und...
Bis Amazon auf die Idee kommt, dass das E-Book was hast zu löschen.
Die einzigen paar E-Books, die ich da tatsächlich drin habe von Amazon, sind die, die man so standardmäßig kostenlos bei denen runterladen kann.
Aha, kannst du deine eigenen Sachen da drauf
genau,
machen ohne Probleme?
Dazu, dann mache ich halt jetzt mein Pick schon jetzt. Da gibt es nämlich eine tolle Applikation, die so Cross-Plattform und so, also Linux, Mac OS X und Windows, die nennt sich Calibre, ist auch Open Source. Und damit kann man im Endeffekt... so ähnlich, wie man es jetzt so von Software wie iTunes oder so kennt, kann man da so seine E-Books initiieren, hat dann so eine E-Book-Datenbank, kann dann zum Beispiel auch die ganzen PDFs, die man auf dem Rechner hat, da drauf
sind. Gehen alle PDFs ohne Einschränkung?
PDF kann er, ist aber teilweise je nach PDF ein bisschen schwierig. Also man muss dann halt, da PDF auf seitenweises Anzeigen ausgelegt ist, muss man dann teilweise ein bisschen hin und her scrollen oder reinzoomen, sodass man es halt lesen kann. Also bei den meisten geht es eigentlich schon relativ gut, wenn man das Teil quer nimmt und dann so auf die Bildschirmbreite optimiert anzeigen lässt, dann geht es eigentlich meistens. Aber was Calibre auch kann, ist, der kann alle möglichen Formate in alle möglichen Formate umwandeln. Das heißt, ich kann jetzt irgendwie meine ganzen PDFs mal markieren, kann sagen, wandel die mir mal bitte nach Mobi um, das ist dieses Format, was da auf dem Kindle drauf ist. Und der rödelt dann eine halbe Stunde und dann kann man die zum Großteil auch lesen. Da geht zwar manchmal ein bisschen Information verloren, also nicht wirklich verloren, aber manchmal steht irgendwie so eine Seitenzahl aus dem PDF irgendwo mitten im Text. Aber wenn man irgendwie so ein Paper, was irgendwie 10, 15 Seiten hat, liest, dann stört mich das jetzt nicht so großartig.
Wie ist die Verbindung zu dem Gerät? Macht das über WLAN?
Über USB. Also man kann das Ding über WLAN, wäre natürlich echt schick, aber das geht leider nur, wenn man es aus dem Kindle Store kauft. Dann sagt man hier irgendwie kaufen und dann sagt er, ja, okay, jetzt irgendwann ist da und dann lädt das im Hintergrund runter und dann hat man das in seiner Bibliothek da auf dem Gerät. Mhm. Aber normalerweise, man kann da ganz normal das Teil ansteuern wie ein USB-Stick. Also diese Applikation macht da zwar ein bisschen ein Interface außenrum, aber im Endeffekt macht die nichts anderes, als die Dateien auf den Flash-Speicher von dem Teil zu kopieren. Ja, Flash-Speicher hat das Ding so, ich glaube, knapp 4 Gig. Also es reicht für eine Menge Bücher. Mhm. Es kann irgendwie experimentell auch MP3s abspielen. Das habe ich jetzt allerdings noch nicht ausprobiert. Aber wofür der Kopfhörerausgang ist, das kann ich gerade mal kurz mit einer Taschenkombination aktivieren. Ich weiß nicht, ob er das jetzt hört.
Du musst aber als Zitat irgendwie markieren, sonst kannst du...
Was?
Probleme nee. Bekommen. Audiobooks. Die haben ja also...
Das ist schon allgemein frei. Das Pride and Prejudice.
Ah, dann ist also, gut.
Warte mal.
Ja, gemeinfrei. And when he did speak, it seemed the effect of necessity rather than of choice, a sacrifice to propriety, not a pleasure to. Das ist übrigens Ingos echte Stimme.
Genau, ja. Das ist so
Mr. Darcy.
Ungefiltert.
Genau, also so hat sich der Ingo früher mal angehört, bevor wir ihn rund optimiert haben.
Ja, genau, stimmt.
Das Schöne ist, man kann halt irgendwas macht hier Geräusche. Irgendwas rauscht hier.
Ich glaube, der Server ist angesprungen.
Warum?
Ja.
Ja.
Dem ist zu warm, würde
okay.
ich sagen.
Hier ist auch eine hitzige Stimmung.
Mir auch.
Auf jeden Fall. So, das Fenster
ich werfe auch gleich meinen Lüfter.
Dann kommen halt diese Viecher okay. rein. Mhm.
Das ist so krass, das hat er bisher noch nicht gemacht.
Cool.
Das ist ganz schön laut.
Also das ist der Senderechner gerade, der so lauter Geräusche macht.
Der geht echt ab.
Ja, genau, zurück zum Thema. Also man kann in so die ganzen E-Books, die man so drauf hat, kann man einfach auf Shift und Sym gleichzeitig, kann man dann praktisch sich die ganzen Texte auch vorlesen lassen, wenn man das mal irgendwie so als Audiobuch-Simulation haben will. Hört sich ein bisschen creepy an, aber irgendwie man versteht's so.
Okay. Ich finde ja, also was echt beeindruckend war auf den ersten Blick, ist einfach das Display.
Ja, das
weil
ist echt kannte scharf,
ich so
ja.
von alten E-Books, das sah zwar ähnlich wie Papier aus, aber hatte doch immer noch so einen Display-Look so ein bisschen irgendwie. Einfach so dieses Plastikmäßige. Also, und wenn man den Kindle jetzt, wenn man den Bildschirm sich anschaut, es sieht aus wie gedruckt. Also wie gedruckt hinter so einem ganz dünnen
Plastik. Als ich das Teil zum ersten Mal ausgepackt habe, habe ich ausgesucht. Das sieht, ja, also sieht,
das sieht aus wie so ein, wenn so ein Blatt Papier drüber geklebt wäre.
Ja, was man genau wie wenn muss, irgendwie so eine Folie draufkleben würde. Das habe ich erstmal, hat mich erstmal so auch irritiert. Und aber dann das war es aber nur der Bildschirm schon.
Genau. Und das ist einfach richtig. Also das ist schon super. Also E-Ink quasi in echt guten Weiterentwicklung genau, und mittlerweile schon.
Also ich kannte die alten nur so von Weitem sehen, da hatte ich auch noch nicht so viel in der Hand, aber der ist jetzt eigentlich auch erstaunlich klein. Und
obwohl es die Auflösung bei so kleineren Texten, also jetzt gerade bei dieser PDF, wo die Zahlen kleiner sind als jetzt normal bei den normalen Büchern, da sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Laserdrucker oder so ein, ja, eher vielleicht wie ein Tintenstrahldrucker, der so ein bisschen so ein Kriseln an den Seiten schon hat. Also es ist nicht 100% scharf.
Das ist das Faszinierende. Es ist ja,
man kann es gut lesen, noch, muss man sagen, so, aber es hat noch so ein bisschen wie so
ein. Ja, so ein bisschen eine Körnung drin.
Ich dachte erst so E-Ink, da ist irgendwie die Auflösung wahnsinnig hoch, aber ist es nicht. Ist eigentlich eher gering. Dann dachte ich erst, naja, vielleicht ist es ja der Kontrast, aber der Kontrast ist auch nicht hoch. Also bei normalen Displays ist einfach der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß größer, aber das Besondere ist, dass es eben kein Licht aussendet, also komplett nur
Man kann aber auch kein Licht anmachen, das heißt...
Oder? Ja, es gibt so Zubehörzeug, da kann man sich dann irgendwelche LED-Leuchten oben draufstecken, aber nee, es hat überhaupt keine Hindergrundbeleuchtung. Es
kommt kein Licht. Genau, von hinten nicht, aber ich habe gedacht sogar, dass die vielleicht an der Seite irgendwelche LEDs haben, die man einschalten kann, wenn es dunkel
ist. Also man kann, es gibt da so Teile, die kann man oben draufstecken und die leuchten dann von oben drauf, aber das ist dann so Zubehörzeug.
Okay. Aber also es macht auf jeden Fall, sag ich mal, für die, wenn es jetzt nicht so diese ganz kleinen Zeilen wird, macht es einen super Eindruck. Ja. Es sieht aus wie Papier. Ja. Wirklich total gut und man kann also auch absolut super und angenehm
das Zeug lesen. Ich habe sogar einen super Anwendungsfall für das Teil. Also ich habe ja immer so überlegt,
für was brauche ich
so, ja, so ein Spielzeug ist schon nett, aber irgendwie so 200 Euro und dann für was benutzt man das dann? Ich habe aber echt einen super, super Anwendungsfall dafür, deshalb habe ich es mir eigentlich auch gekauft, weil ich mitbekommen habe, dass es damit geht. Und zwar, ich benutze diesen Read It Later List Dienst. Also für die Leute, die das nicht kennen, das ist so ein Webservice, da kann man sich irgendwie einen Account holen und kann dann mit diversen Browser-Plugins so To-Do-Read-Me-Listen synken. Also im Endeffekt, man hat jetzt irgendwie einen Artikel gerade offen, man weiß, man will den mal lesen irgendwann, aber nicht gerade jetzt und dann will man auch nicht 1000 Tabs offen haben. Oder man will es mal am anderen Rechner lesen oder so weiter. Und da gibt es dann so, Browser-Plugins oder Bookmarklets oder irgendwelche Programme, die das können. Für den Chrome heißt es zum Beispiel Postponer. Da kann man dann einfach, wenn man eine Seite offen hat, klicken wir oben in der Toolbar auf ein Icon und dann speichert es das in diesem Webservice weg. Und was dieses Calibre kann, ist, das kann mit dem Read It Later synken. Und dann kann ich im Endeffekt die ganzen Artikel, die ich jetzt irgendwie da gebookmarkt habe, kann ich mir über dieses Calibre auf den Kindle synken. Der nimmt dann im Endeffekt die Artikel, holt sich da den Haupttext raus und schmeißt die ganzen Navigationselemente und so, das, was man eigentlich so nicht lesen will, weg und synkt es dann in diesem Datenformat, was dieser Kindle versteht, auf den Kindle. Und also ich kann euch das mal zeigen, da hat man dann im Endeffekt so einen Punkt, das ist dann, wird dann wie so ein Buch dargestellt, das nennt sich dann Read It Later. Und dann kann man da irgendwie mit rechts und links tasten, hier so. Also irgendwie, das sind halt auch noch ein paar Links von Blogposts oder so drin, da kann man dann so durchgehen, schön. Und man kann hier noch mit links und rechts skippen über die einzelnen Artikel durchskippen. So. Und man hat dann auch noch so die Möglichkeit, so eine Übersicht, was hat man alles für Artikel drin und dann kann man die direkt anspringen und so anzuzeigen.
Okay. Kennt ihr eigentlich diesen Fernsehspot von Amazon, den die neulich geschaltet haben? Das ist ganz lustig.
Ich habe davon gehört,
dass das auf YouTube ist.
Ist das mit dem Strand?
Ja, am Pool. Also da, da liegt irgendwie so ein Typ und so eine Blondine nebeneinander und auf so Liegestühlen am Pool und beide lesen so auf ihren Devices und er hat offensichtlich irgendwas, was sehr verdächtig nach einem Apple iPad aussieht und sie hat eben ein Kindle.
Ja.
Und dann fragt er ist dann so, kippt es die ganze Zeit hin und her und hält die Hand drüber und fragt dann sie, ja, wie kann sie eigentlich lesen, in dieser Sonne, das geht ja gar nicht. Und dann meint sie nur so, ja, ich habe hier ein Kindle, das geht ohne Probleme. Und,
ja, eine Sonne ist echt toll,
außerdem, muss ich sagen. Und außerdem kostet weniger als meine Sonnenbrille.
Ist nett. könnte man aber genauso andersrum machen, wenn die abends in der Stadt sitzen, beide lesen und der eine strahlendes Display und sie so, der Taschenlampe.
Taschenlampe auf dem Buch,
genau. Also, na gut.
Ja.
Obwohl ich, was ich interessant finde, ich weiß, beim iPad habe ich es nicht
mehr so. Aber eins der Geräte geht um die Zeit dann noch. Ne?
Richtig. Obwohl das iPad lange auch hält.
Das iPad, ja, also der Akku, der hält dann schon.
Aber 10 Stunden oder was hält das?
10 Stunden Video gucken.
Ja.
Ja.
Nee, aber ich finde, ich warte drauf, bis diese zwei Technologien zusammenfließen.
Das wäre natürlich.
Beim iPhone ist es
super,
jetzt schon so, wenn du es in der Sonne benutzt, hat es schon irgendwie was mit Reflexion zu tun, weil man kann es schon noch gut erkennen. Also es ist nicht nur die eigene Leuchtkraft, die dann durchdringt. Da ist also schon irgendwie ein bisschen Reflexion mit drin, aber es ist natürlich lang nicht so gut wie so ein E-Ink auf jeden Fall.
Also ich denke, eine Kombination wäre
aber
echt gut.
Aber es wird besser werden. Und dann glaube ich schon, dass es eher Richtung iPad geht, weil wenn das iPad so dünn ist, mit Touchscreen, bunt und farbig, und du kannst Filme und was weiß ich alles und irgendwie Games drauf zocken und du kannst aber auch in Ruhe lesen.
Klar.
Dann geht es also in diese Tablet-Richtung.
Ich denke,
ist das so ein PK-mäßig dann, oder? Und doch da auch solche.
Ja, dann hast du nur noch diese Brille, die diese eine hat.
Ja. PK benutzt Android.
Habe ich geretweetet gestern.
Großartig.
Ah, sehr gut.
Ja. Das kann man auch nicht mal in die Shownotes reinpacken. Also, wie gesagt, Jens, ich muss dir dazu stimmen, dass es. Also diese Techniken zu kombinieren, das wäre das Nonplusultra, aber für mich war jetzt halt die Überlegung, ein iPad wäre nett gewesen, aber den dreifachen...
Hast du schon genug Apple-Sachen?
Dazu kommen wir später.
aber dreifache Preis wolltest du...
Ja, den dreifachen Preis jetzt im Vergleich zu einem iPad 3G war ich dann momentan doch nicht bereit zu zahlen.
Nee, ich glaube, man muss sich da einfach überlegen, braucht man einen Laptop-Ersatz? Wenn man sagt, man will nicht mehr sowas rumschleppen, dann muss man eher auf ein Tablet gehen.
Dann nimmt man ein Netbook.
Ja, Netbooks, die sind, das haben wir schon mal diskutiert, die sind quasi eine, das ist wie Atomenergie, eine Zwischentechnologie.
Geh weg.
Du hast doch heute da demonstriert gegen, von daher kannst du bald auch gegen da nehmen.
Lasst uns gegen Netbooks demonstrieren.
Also dann geht man Richtung Tablet und wenn man halt was zum Lesen braucht, dann ist so irgendein Gerät auf jeden Fall für die nächsten paar Jahre noch das aktuelle.
Also was ich auch mal ausprobiert habe, war da damit meinen Google Reader zu benutzen. Das war eine interessante, das war ein interessantes Erlebnis. Es geht, aber nicht wirklich gut.
Okay.
Also man kann diese Mobile-Version, die jetzt irgendwie für irgendwelche Mobilgeräte ist, mit diesem eingeschränkten Interface benutzen. Man kann da, wenn man dann mal anfängt zu lesen, dann ist echt gut. Aber bis man mal zu dem Artikel kommt, ist es ein bisschen schwierig. Also der zeigt einem auch normalerweise nur so die Liste der letzten, also irgendwie die letzten 15 ungelesenen Artikel an, aber halt nicht für einen bestimmten Feed oder so, sondern einfach für alles. Und dann muss man manuell wieder irgendwie in der Gegend rumsuchen, was will man denn jetzt gerade lesen und so.
Okay, auf jeden Fall, wir halten fest, ist fürs Lesen ist es cool. Vor allem für Read It Later und für Bücher und alles andere ist so, geht. Also so diese Web-Sachen.
Halt. Ja, also genau.
So also deine Komplettwertung?
Ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Ich habe damit immer noch Spaß. Und ich meine, er kann relativ wenig, aber das, was er kann, kann er gut. Mhm. So.
Also so und nach den ersten 10 Minuten, wenn ich 200 Euro übrig hätte, würde ich mir wahrscheinlich auch eins holen. Aber gerade ist einfach, warten wir aufs Kindle
4. Ich würde, glaube ich, eher auf iPad gehen, weil ich halt eher dann noch mehr surf.
Ja.
Aber
gut, das ist halt.
Aber halt auf ein Tablet meiner Wahl.
Also,
was bei mir jetzt nicht
also
so schwer zu erwarten
ist. Was ich tierisch gern hätte, wäre ein Feedreader, das auf das Teil optimiert ist. Ich meine, wenn man das vom Interface her hinkriegt.
Mein Read It Later geht ja in die Richtung dann.
Ja,
oder?
Aber da muss man es halt trotzdem noch jedes Mal anstecken zum Synken. Wenn das über WLAN gehen würde, wäre das halt super.
Ja.
Ich meine, okay, jetzt irgendwie Whispernet ist halt nicht, weil hat man halt nicht Zugriff auf alles. Aber über WLAN wäre es ja
prinzipiell möglich. Du kannst ja mal fragen, ob die Wikipedia dir irgendeinen Tunnel einrichtet.
Ein Freund von mir arbeitete gerade an dem Wikipedia-Tunnel-Protokoll. die Idee wäre, man kann in der Wikipedia ja User-Seiten anlegen.
Und darauf kommst du auch drauf zu?
Ja,
Zu denen kommst
an der englischen Wikipedia schon.
Mhm.
Da könnte man dann im Endeffekt auch Newsfeeds reinposten. Wenn man das wollte.
Macht Sinn.
Aber ich meine, ja.
Ja. Ich glaube, da kommt irgendjemand dann ganz schnell auf die Idee und meint, es ist unzulässig.
Ich habe auch so ein Smartphone in der Tasche. Deshalb ist das auch nicht.
Mal besser kann.
Ja, deshalb ist das auch nicht so das Problem.
Du musst die dann halt dort immer auf Read It Later legen ja. Und dann auf dem Kindle lesen.
Nee, was nämlich
auch. Nee, du musst ja synken, ist der
ja. Okay. Aber was auch ziemlich cool ist, um das mal wieder zu nennen, das haben wir, glaube ich, schon eine Weile nicht mehr gemacht, Project Gutenberg. Mhm. Gibt es auch die ganzen Bücher im Kindle-Format.
Hat das eigentlich was mit dem Minister zu tun?
Nee, das ist nicht. Nee.
Der heißt auch nicht Gutenberg.
Der ist nicht Gutenberg, sondern der heißt Gutenberg. Gutenberg mit zwei
ja,
T.
Ja, okay.
Ja.
Wollte mal nur die Stimmung aufheitern.
Aber, genau, aber das war der mit den Büchern auf jeden
das
Fall.
Das war der mit dem Buchdruck. Mhm. Genau. Ja, und da kann man halt die ganzen Bücher, die mittlerweile so allgemeinfrei sind, kostenlos runterladen. Und die gibt es auch im Kindle-Format. Und deshalb kann man sich da aus einer riesigen Anzahl von Büchern bedienen.
Auch in Deutsch dann.
Auch in Deutsch.
Ja. Also wenn ihr Bücher
die
findet.
Kann, die kann man sich nicht vorlesen lassen, weil das hört sich komisch an, weil der kann kein Deutsch. Also dieser Text-to-Speech.
Ich kann Deutsch.
Kann kein Deutsch. Aber also, wenn du dir das nicht vorlesen lassen willst. Oder wir müssen den Ingo da reinstecken.
Ja, sag ich doch. Ich kann Deutsch.
Genau. Okay.
Also alle Bücher, die 70 Jahre nach dem Tod des Autors genau. Noch existieren, um den Satz irgendwie zu verenden, mhm. Und sind gemeinfrei.
Ja.
Die darf jeder drucken, lesen, verkaufen.
Genau, aber du musst natürlich auch sagen, auch der Übersetzer. Also wenn
auch
das,
der Übersetzer.
Je nachdem, welche Sprache.
Und also es gibt darüber hinaus auch noch manchmal Verlagsrechte drauf, wenn man nämlich die Anstrengung hat, als erster das quasi wieder zu veröffentlichen, was so Reklam oft zum Beispiel da macht, dann gibt es da auch noch ein paar Rechte drauf. Aber das ist nicht so
aber
wichtig.
Aber ich meine, Schutzrechte. Es gibt auch diverse Schriftsteller und die Dichter, die irgendwie auch in Naturdeutsch gesprochen haben, die man da bekommt und die schon
Naturdeutsch?
Ja, also so von als
so Goethe und Schiller und
zum
so.
Beispiel.
Naturdeutsch?
Naturdeutsch. Ja, keine Ahnung. deren Muttersprache Deutsch war. Du weißt, was ich meine.
Das übersteuert.
Ja. Also die
ich dachte, das wäre gerade was Offizielles gewesen.
Nein, war irgendein Wort, was ich mir ausgedacht habe.
Okay. Nicht Hochdeutsch.
Klingt aber gut, Naturdeutsch.
Nicht Hochdeutsch, genau. Nicht Mittelhochdeutsch.
Das war Naturdeutsch.
Das richtige, echte Deutsch.
Das nicht dieses Verfälschte.
Okay, jetzt lassen wir das, glaube ich, mal wieder.
Ich weiß auch nicht, ob das Naturdeutsch war. Die haben schon komisch geredet damals.
Ja, jedenfalls kann man da diverse Sachen, die allgemein frei sind, runterladen. Das ist toll.
So. Hast du das schon mal Englisch vorlesen lassen? Das ist bestimmt witzig.
Ja, das hört sich, das hört sich interessant an. Soll ich das mal machen oder soll man
es
jetzt irgendwie?
Du suchst es jetzt raus als Abschluss der Sendung.
Ich hab da schon.
Lassen wir irgendwas Englisch, Altdeutsches vorlesen.
Ja, genau.
Naturdeutsch.
Naturdeutsch. Genau, dann ist nämlich Naturdeutsch. Genau. Jetzt wissen wir auch das. So.
Also, okay. Der Sprachwissenschaftler Fly über Naturdeutsch und Finnisch hat der Chat gerade. Ich fand's ganz nett.
Ja. Gut, dann gehen wir, während Fly das raussucht, noch auf ein bisschen Hörerkritik ein, die uns letzte Woche erreicht hat. Wir haben
cool,
irgendwie,
ich bin raus, weil ich nicht da war.
Wir haben Windows so doll gebasht.
Das war doch gar nicht.
Echt?
Ja,
letztes
ja,
Mal?
Ja.
Echt, was habe ich gesagt?
Immer, die letzten zwei Jahre.
Das eigentlich. Muss ich gewesen sein.
Microsoft hat sich gemeldet und hat gesagt,
ja, genau,
wir finden
die Microsoft
nicht so
PR-Abteilung. Also die Leute haben sich irgendwie aufgeregt, dass wir zu doll Windows bashen.
Genau, und dann habe ich, hab ich letztens mit Ingo gechattet und habe gemeint, dann lasst uns doch, so dass das alles gleich verteilt ist, die anderen Betriebssysteme bashen. Weil mit Bashen aufhören ist blöd und sich entschuldigen ist auch blöd. Also müssen wir jetzt alle bashen.
Ich glaube, das Problem war auch so ein bisschen, dass dann der Inhalt so über eine lange Zeit stecken bleibt.
Echt?
Okay. Ja. Also mir ist es überhaupt gar nicht aufgefallen. Deswegen, also erstmal auf jeden Fall danke für diese Hörerkritik, also dass ihr das gesagt habt. Ist mir nicht aufgefallen. So wie
mir,
Frank gerade guckt,
nicht, aber,
ist ihm das auch nicht aufgefallen.
Da ich wahrscheinlich das meiste davon erzählt habe. Kein Wunder, dass mich es nicht gestört hat.
Und was auf habt ihr denn Böses erzählt?
Ja, wir haben auf dem Windows-Tablet rumgehauen.
Ach so, aber das ist auch furchtbar.
aber nee, das Problem war, ich glaube, eine halbe
ich
Stunde.
Ja nicht wieder, ich will nicht wieder von vorne anfangen. Ich habe ein Hardware-Steuerung all den Fernen-Key. Ja. Egal, okay,
ja,
Thema wechseln.
Ja, okay.
Nee, ich wollte...
unsere Hörer sind.
Ich wollte da jetzt nur noch mal sagen, ich meine,
es war halt einfach ziemlich lang.
Ihr seid hier in einer Linux Open Source Sendung und das da gehört an, das einfach das,
das
zu.
Das sieht man an den Computern, die hier auf dem Tisch stehen.
Richtig.
Warte, ich stelle meinen auch dazu, dann
Na du, das läuft wenigstens. Das ist diese ein. Übergangstechnologie, die brauchen wir.
Also wenigstens läuft zweimal Linux. Einmal hier auf dem Server und einmal auf meinem Rechner.
Okay.
Und auf dem Zoom?
Das wissen wir nicht, was da läuft. Und auf dem,
stimmt,
auf
dem Zoom.
Wissen wir auch nicht, was da läuft. Auf jeden Fall, das ist halt so. Also auch andere Leute kriegen hier mal ihr Fett weg. Und klar, wir können gucken, dass das nicht ausartet. Aber es wird weiterhin auch so passieren. Und
Die Kritik war auf die Länge. Okay. Das hat einfach nicht mehr aufgehört.
Okay, ja, gut. Also wir gucken dann vielleicht ein bisschen drauf. Aber ihr müsst damit leben, dass wir Windows bashen und Microsoft, ich meine, die machen auch eine Menge Scheiße. Was nicht heißt, dass wir nicht alle andere.
Ja, ihr basht die Sachen, die schlecht sind, so würde ich es halt mal
ja,
sagen.
Ja, genau.
Das hat ja nichts mit Microsoft zu tun, weil wenn die jetzt Linux zum Beispiel.
Wir bashen auch
wenn
Linux.
Die jetzt umschwenken auf Linux, ja. Microsoft zum Beispiel.
Microsoft verkauft Linux. Wir brauchen überhaupt gar nicht darüber zu reden. Wir bashen auch sowas.
Genau.
Aber klar, jedes Betriebssystem hat irgendwie seine Rolle auf der Welt und es gibt ja, wir haben es letztes Mal bestimmt auch gesagt, die Tablets haben durchaus auch einen Anwendungszweck hier, was weiß ich, irgendwelche Leute im Business, die, keine Ahnung, die es unbedingt brauchen, was auch immer man da gerade jetzt konstruieren will, gibt bestimmt irgendjemanden, der das braucht. Und wir bashen auch Apple ständig und wir bashen auch Linux.
Furchtbares
und,
Zeug.
Ja. Und diese angebissenen Äpfel immer. Das ist, es kann auch nicht gesund sein. Und es fault auch schnell.
Weiter. Was?
Also,
weiter.
Und ich wollte nur sagen, also es hat durchaus alles seine Berechtigung. Es ist alles toll, es ist aber auch alles schlecht und wir bashen das auch weiterhin. Es gibt durchaus bei Linux tolle Sachen und bei Windows tolle Sachen, ja. Also wird sich dann echt? Immer darüber, ja.
sag mir eine Sache, die gut ist bei Windows.
Genau, unterbrich mich doch nicht.
Okay, das Entschuldigung. Jetzt warst du gerade dabei, dich zu rechtfertigen.
Ich habe letztens bei meinen Eltern Windows 7 installiert. Das war gar nicht schlimm.
Du, ich habe Windows 7 64-Bit. Es geht um zu laufen. Ich sag dir, ich wollte nur einen USB-Stick anschließen, einen USB UMTS-Stick.
Ja.
Und es lief nicht.
Okay.
Und dann bin ich in ein Forum rein und habe gelesen.
Haben Sie gesagt, warte mal, lass mich überlegen. Du musst jetzt auf RapidShare diese 2342 DLL runterladen und die in diesen Windows-System 32-Ordner reinkopieren. Sowas?
Irgend sowas. Nee, und da hatte ich dann schon keine Lust mehr.
Ja.
Ja? Und denselben USB-Stick kannst du an Linux anschließen und es geht.
Ich weiß.
Genauso findest du Hardware, wo es andersrum funktioniert.
Ich mein ja
du sitzt bei Linux 5 Stunden dran und bei Microsoft
hatte
geht
schon, ich hatte schon
direkt.
Ich hatte bei Windows
ich wollte das jetzt nur noch mal sagen.
Eine schlimmere User Experience als bei der Installation, sag ich mal.
Ja, okay, also was gab es noch so für Kritiken eigentlich?
Ja, ich wollte nur sagen, diese scheiß Treiber und lasst mich doch alle in Ruhe. Es ist bei jedem Betriebssystem scheiße und bei Mac kann man auch was anstecken und es geht gar nicht.
Echt?
Ich hab
da einen Drucker stehen. Aber der ist ziemlich alt und der ging auch noch nie.
Siehst du, ja? Ja.
Darum haben wir eine Drucker alle Netzwerk.
Okay, ich wollte das nur sagen. Es mag sein, dass ihr damit klarkommt, dann ist schön, dann benutzt das auch weiterhin, wenn ihr nicht umsteigen wollt und wenn nicht, dann.
Und wer nicht klarkommt, den laden wir in die Sendung ein, dann darf er bashen.
Genau.
Außer gegen uns. So.
Ich habe da noch ein Thema.
Oh, du hast
Thema.
Da noch ein Thema.
Jetzt ja, noch. Ich habe noch ein Thema.
Wir sind schon durch.
Also angenommen, nee, also ich glaube, wenn man mich vor 5 Jahren gefragt hätte, Mensch Frank.
Mensch Frank, jetzt sag
jetzt,
doch
jetzt,
mal.
Jetzt,
neue
sag
Sendung
doch,
auf Sat.1.
Jetzt sag doch mal, Frank.
Mensch Frank.
Wann denkst du eigentlich, kommt wohl Enlightenment 17 raus? Dann hätte ich vermutlich damals geantwortet vor 5 Jahren.
In 2 Wochen?
Nee, da hätte ich geantwortet, vermutlich gleichzeitig mit Duke Nukem Forever.
Das kommt beides jetzt raus.
Genau, und jetzt kommt beides raus.
Was? Stopp, stopp, stopp. Und es läuft auf Knuhört.
Und jetzt ist es soweit. Beides ist im Beta-Start. Ja,
unfassbar.
Ich bin gerade raus.
Ist es, okay. ist es nicht toll?
An alles nur, weil bald das 10.10. ist.
Was? Vaporware.
Ist es nicht toll?
Ja. Also Duke Nukem Forever ist dieses Spiel, was schon seit... Ja, und Enlightenment 17 ist so ein Linux-Window-Manager, bei dem das ungefähr ähnlich ist.
Ja, und das genau. ist jetzt hier Beta-Stadium, natürlich nur von den Libraries, nicht von dem Ganzen. Ja, und Duke Nukem Forever gibt es ja wohl auch schon jetzt irgendwie Beta.
Ja.
Unglaublich.
Wisst ihr was?
Ich glaube, wir nähern uns dem Ende des Zeitstrahls.
Ja, irgendwann hört die Zeit einfach dann auf.
Die Pizzascheibe ist einfach vorbei und wir fallen an der Seite
runter. Ja, ich glaube, das ist dann soweit, wenn Gnuhurt auf den Markt kommt. Aber wisst ihr, was mir letztens aufgefallen ist? Gnuhurt wurde schon angekündigt, bevor ich geboren war. Das finde ich, ja, finde ich krass.
Tja. Mhm. Sowas aber auch.
Aber hallo.
Und ist immer noch nicht fertig.
Nee.
Ich muss
da
mal husten.
Da kam... Oh, er hat einen Knopf dafür. Ja,
ich habe einen Knopf dafür. Aber nur ich habe so eine Räuspertaste.
Die Räuspertaste.
Ja, ja, mach das mal konfigurierbar.
Ja, genau. Wir machen
über das WLAN hier so.
Wir programmieren uns da mal was zu.
Wunderbar.
Zusammen.
Yay.
Okay, ja. Also ich fasse es auch nicht. Tatsächlich, ich habe das E17. Auch.
E17. Ich habe den sogar mal benutzt. Irgendwie, kurz.
Aber das selbst Duke Nukem, also ich, das ist, ich glaube immer noch nicht dran. Das ist heute nicht Freitag der 13. oder 1. April oder irgendwas. Also es ist irgendwie strange.
Der 6. Kann nicht wahr sein.
Aber es ist bald der 10.10.10 und das ist ja binär 42.
Richtig.
Genau, und da kannst du auch noch was zu sagen.
Genau, da gibt's mal wieder eine Veranstaltung im Check dazu, weil wir müssen ja, solche Daten muss man feiern. Auch standesgemäß unter dem Titel Stuttgart 42, denn Stuttgart 21 ist nur die halbe Wahrheit. ja, wird eine schöne Veranstaltung. Also mittags gibt's dann irgendwie so Programm, da gibt's Workshops, da gibt's Vorträge, da gibt's lustige Quiz-Spiele. PowerPoint-Karaoke gibt's wieder, werde ich wieder veranstalten und ich glaube, das wird ziemlich spaßig und abends wird dann wieder standesgemäß gefeiert. Wer da schon mal da war, der weiß...
Lichtzeug.
Genau, Lichtzeug. Wir haben Nebelmaschinen, wir haben Laser, wir haben...
Nebelmaschinen?
Nebelmaschinen im Scheck.
Aber also. Kein Tränengas.
Nee, kein Tränengas, aber Nebelmaschinen.
Und Wasserwerfer? Wasserbomben wenigstens vielleicht.
Vielleicht Wasserbomben, wenn Wasserbomben. Die jemand organisiert.
Wenigstens.
Aber
habt ihr auch Pfefferspray zum Grillen?
Nee, aber wir haben einen Grill mit Afterburner.
Okay.
Und ihr habt Deos, die man so anzünden kann?
Ja.
Als wie heißen die Teile nochmal? Diese Flammenwerfer.
Flammenwerfer? Ah. It werfs Flammen.
Das ist Naturdeutsch, oder?
Das war Naturdeutsch, ja. Wir sollten in Zukunft kein Bier mehr während der Sendung trinken.
Am 10.10.10 genau. kommt auch die neue Ubuntu-Version raus.
Okay.
Im Übrigen. Cool. Am 10.10.10 um 10 Uhr.
Achso, das war dann dieses Perfect 10, was da das Shuttleworth mal gemeint hat.
Genau, hatten wir ja auch mal ein Interview mit dem.
Ist eh ein gutes Datum. Also
ja, wunderbares Datum.
Nicht so schnell.
Zudem, das ist der Samstag, an dem das Ganze stattfindet. Nie. Also, nicht verwundern lassen, wir feiern da eigentlich in den 10.10.2010 rein. Und die eigentliche Veranstaltung ist am 9., weil wir da nachts reinfeiern. Also am Samstag.
Ist er da
lame? Am kommenden Samstag.
Ja, gut.
Und lame? Ja, also wen das Ganze interessiert, auf checkspace.de gibt es dazu einen Artikel. Und wer mal wissen will, wie das da so aussieht, der kann mal in die Bildergalerie reingucken.
Wer wissen
da
will, mittlerweile wie der Flydie aussieht, der kommt dahin.
Genau, wer wissen will, wie ich aussehe, der erkennt mich an bunten T-Shirts.
Genau.
Normalerweise.
Alle Mädels, die zuhören.
Weil alle anderen Jungs haben natürlich immer noch schwarze.
Ja, im Check schon.
Fly die live treffen beim Check am 9.10.
Ja, und ihr müsst alle Handtücher 10. mitbringen.
Handtücher.
Ja, das ist
das nochmal von der Versammlung.
Da geht's um.
Du bist raus.
Hast du kein Douglas Adams gelesen?
Nee, Jens ist raus.
Ich bin raus. Ich bin bei 50% der Themen raus hier. Aber ich genieße es, weil dann kann ich mal irgendwas anderes lesen.
Wie, du liest hier während der Sendung?
Nee, ich lese doch immer meine Themen dann durch.
Mhm. Okay.
Zum Beispiel.
Wir haben übrigens eine neue Fassade im Check, auch ganz interessant. Wir haben da ein paar befreundete Leute, die mit Sprühdosen umgehen können, und die haben unser Logo und unser Maskottchen auf die Frontwand gesprüht. Sieht sehr schön aus. Kann man mal gucken. Da ist der Bastelbert drauf und das Check-Logo. Der Bastelbert ist das Maskottchen. Mhm, okay. Genau.
Ja. Gut, okay. Also kommt alle in den Checkspace jetzt am Wochenende. Oder wenn ihr zu Ubuntu gerne mögt, und kommt ja auch am Wochenende jetzt raus, die nächste Version, könnt ihr euch natürlich gleich installieren, aber kurz darauf findet in Leipzig die UbuCon statt, und Radio Tux wird auch da sein und von dort eine Live-Sendung machen. Deswegen werden wir nächste Sendung diese Sendung, die noch keinen Namen hat, ausfallen lassen und das dafür am Samstag machen. Du kannst gerne mit nach Leipzig kommen und wir machen die Sendung von dort. Also
schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ihr seid da alle eingeladen.
Das ist übrigens nur möglich, weil alle tollen Spender dieses Riesengerät, was jetzt hier gerade steht und den halben Tisch belegt.
Mit Lüfter. Es war übrigens Flash. Was das
auch? Warum läuft da Flash? Wie?
Flash? Jetzt echt?
Ja, irgendwas muss ich aufgemacht haben, was Flash gefressen hat. Und deswegen.
Aber warum?
Der Lüfter
an. Ich weiß nicht, war wahrscheinlich auf Jamendo.com. Und Jamendo.com hat Flash und ja.
Deswegen also hat das Ding hier so gerührt. Du sagst nebenher, während wir hier Sendung machen.
Nein, das war die ganze Zeit schon an.
Ich wollte auch nur sagen, dass es total cool ist, dieses Riesen. Mischpult, Sende, Server, Kiste, alles drin.
Mit Kastengehäuse.
Autsch. Das war.
Fleidi, du knisterst.
Ich weiß, ich darf mich jetzt einfach nicht mehr bewegen.
Er hat ja auch nicht sein Headset.
Ja, das hat jemand anders. Wer könnte es denn
gewesen? Okay,
das ist die Frage.
15. bis 17. Oktober in Leipzig vorbeikommen und wir machen von dort am Samstag eine Sendung. Ihr könnt auch zugucken. Ihr
auf
könnt
Sächsisch eigentlich dann? Weil Schwäbisch ist ja dann.
Elf Sächsisch? Nee, da müssen wir erst üben. Müssten wir erst üben. Aber es können uns ja ein paar Leute Sächsisch beibringen. Dann kriege ich das auch hin. Dann müsste ich aber eine Weile zuhören.
Ist doch gut, was ihr im Chat stand. Ihr müsst einfach lesen.
Ja. da bringen wir dieses Baby hier auch mit. Dieses 3000 Euro insgesamt für Paket hier. Und ihr könnt mal zugucken, wie das alles so funktioniert. Wir beantworten gerne Fragen und wir machen dort auch eine Live-Sendung mit. Also ihr könnt dann auch in dem Raum bleiben, ihr könnt zugucken. Dann wisst ihr mal, wie viel Alkohol wir so nebenbei brauchen, dass wir auch so lustig sind, wie wir hier sind.
Warte, bis auf der Ingo?
Sagt der Mensch, der da gerade Apfelsaftschorle trinkt.
Ja, und? Ich bin trotzdem lustig, oder?
Super,
ja, total. Ich super bin lustig. Halt.
Nachdem wir jetzt rausgefunden haben, auf welchen Seiten du surfst, während wir selber gegangen.
Also ich kann ja auch mit Alkohol unlustig sein.
Leute, es lohnt sich, in dem Chat während der Live-Sendung zu sein. Alle Podcaster, kommt in die Live-Sendung, es ist auf jeden Fall mehr Spaß.
Ja, seitdem wissen wir nämlich, dass. Genau.
Deswegen lösen wir es auch nicht auf heute.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, es gibt noch die Google Dev Days.
Genau. In Habt München? Euch alle schön angemeldet?
Nein. Nee. Ich weiß nicht mehr, Google wann die sind.
Die sind irgendwann im November. Genaues Datum habe ich auch nicht im Kopf, aber das lässt sich googeln.
Warum macht ihr sowas nicht?
Da habt ihr noch genug Zeit, das anzukündigen. Das merkt sich eh keine Sau.
Ja, okay. Ja. Google Dev Days. Mhm.
Genau.
In 9. November.
Gut.
Genau.
Sonst noch was?
Wir haben noch ganz viele
andere. Wir haben noch 4 Minuten.
Bis wann?
Dann ist fertig.
Dann ist das Tape aus.
Dann wird das Licht ausgemacht und die Tür abgeschlossen.
Kein Alkohol ist auch keine Lösung.
Nee, aber dann sagen wir 2 Stunden, das reicht.
Ja, richtig. Alkohol ist keine Lösung, sondern alkoholischen Destillat. So, das habt ihr davon.
Weiter. Google Dev Days, ja?
Google Dev Days, ja, in München.
Okay, mehr wolltest du dazu nicht sagen.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Irgendwann kommen die und es wird bestimmt gut.
Ja, man geht da hin.
Das Nexus 5 wird
angekündigt. Das ist ein Tag lang. Da gibt es irgendwie 3 Sessions parallel. Einmal Mobile, einmal irgendwie Cloud, einmal Web. Kosten tut es nichts. Man muss sich allerdings, oder man hätte sich rechtzeitig anmelden müssen. Deshalb bringt es jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr, was dazu zu sagen, weil
alles schon vorbei ist.
Ja, ich habe mich da vor ein paar Monaten mal angemeldet und so eine Liste eingetragen, habe dann irgendwie vor 2 Wochen oder so einen Invite-Code bekommen. Und die ganzen Google User Groups haben Invite Codes bekommen und so weiter. Aber das dauert scheinbar eine Weile, ohne Invite Code da reinzukommen. Also ich weiß nicht, ob da noch Plätze frei sind. Man kann es mal probieren. Es gibt Gerüchte, dass es wieder Telefone gibt. Ich hoffe es mal. Ich weiß es nicht. Also beim letzten Mal, als es ja, nee. Gibt's ja nicht
mehr. Milestone 3D.
Wahrscheinlich, irgendwie sowas. HD 5 Plus. beim letzten Mal gab's keine, aber das ist schon 2 Jahre her. Aber es gibt höchstwahrscheinlich T-Shirts, zumindest haben sie mich nach meiner T-Shirt-Größe gefragt. Also wer dann mal irgendwie nach München kommt und sich für das Thema interessiert, da gibt es bestimmt auch tolle Vorträge und ein gutes Catering. Also allein schon deshalb lohnt sich's wahrscheinlich.
Okay, jo. Gut. Dann ist demnächst auch die OpenSUSE-Konferenz, Frank.
Genau,
die OpenSUSE. Einer, der sich gerade nebenbei vorbereitet.
Wie? Nein, ich habe alles in meinem Cache hier schon.
Ja, hast du noch Kopf?
Im Kopf. Ja, die OpenSUSE-Konferenz gibt es wieder dieses Jahr.
Wo ist sie?
Die ist wie immer in Nürnberg.
Bei SUSE halt.
Bei SUSE halt, genau. Und
was kostet es?
Das kostet nichts. Das kostet nichts.
Die UboCon kostet übrigens 10 Euro, glaube ich.
Gibt es T-Shirts?
Was kann man da machen?
Ja, der Shuttleworth, der will halt auch ein bisschen Geld verdienen.
Ne? Nee, der Shuttleworth hat mit der UboCon überhaupt nichts zu tun.
Ich wollte ein bisschen flamen. Egal.
Was kann man da machen?
Ja, auf jeden Fall kommt alle zur OpenSUSE-Konferenz. Die ist total gut.
Da kommt übrigens Ubuntu.
Und da können alle Fans, vor allem die weiblichen, den Frank live sehen.
Genau, vor allem, also eigentlich nicht vor allem, nur die weiblichen eigentlich. Genau,
okay.
Weil also jeder, der sich so für OpenPC oder OwnCloud interessiert, da gibt es diverse Vorträge und Workshops und sowas, unter anderem mit mir und auch mit anderen Leuten. Und ich habe Gerüchte gehört, dass es da auch Hardware gibt zum Anschauen. Oder
OpenPCs?
OpenPCs,
wird da was verschenkt?
Genau.
Verschenkt, schwierig, aber mal schauen. Also kommt alle vorbei und
wir verlosen einen OpenPC, kann ich hier jetzt schon mal verkünden.
Ja, der Frank, der ist so gutmütig, dass er uns da einen spendet.
Ja, und wir verlosen den dann. Ja, gut.
Ja, aber das ist ganz gut. Und also das ist eine sehr angenehme Konferenz. Die ist jetzt nicht besonders riesig groß. Das ist eher so eine mittlere Größe und ich finde ganz angenehm. Dann gibt es auch noch, möchte ich vielleicht auch trotzdem mal kurz ein bisschen Werbung dafür machen, obwohl es jetzt nicht ganz in der Nähe liegt, gibt es auch noch die MIGO-Konferenz. Die gibt's.
Was war das denn nochmal?
Ja, das steht jetzt nicht da drin in den Termin.
Das hat er sich gerade ausgedacht.
Das habe ich mir ausgedacht.
Das darfst du nicht mehr jetzt einbringen.
Das hat mir das Internet gesagt.
Das müssen wir erst gemeinsam abstimmen, ob wir den nennen wollen.
Ja, also das ist auf jeden Fall 15. bis 17. November. Nicht in der Nähe, sondern in Dublin.
Ja, es ist.
Aber da kann man günstig hinkommen.
Haben wir auch viele Hörer. Zum Beispiel mit dem Zug.
Mit dem Zug, genau. Oder auch anders. Und da gibt es auch gutes Bier. Kann ich bestätigen, als ich letztes Mal da war. Und es ist auch eine sehr gute Konferenz. Und da gibt es hier flighty Gerüchte, dass es da vielleicht Hardware geben könnte. Für die Migo. Teilnehmer. Ja, habe ich gehört.
Hardware,
Migo. Aber für Migofon nach Dublin? Nee.
Es gibt auch guten Whisky da, sagt der Chat.
Ja, ja, immerhin.
Genau. Stimmt. Aber
und seit meinem letzten Aufenthalt in Dublin mag ich.
Magst du rothaarige Frauen?
Das sowieso.
Da mag ich Guinness.
Guinness ist toll.
Ja.
Ja. Genau. Also ich war noch nie in Dublin, aber Guinness finde ich gut.
Ja.
Ja.
Und dann
vielleicht lohnt sich dann doch.
Das absolute Highlight hier, ganz frisch heute announced, also quasi.
Der hat dein Migo mit I geschrieben.
Migo. Oh nein. Ja. Nee, aber jetzt mal ganz kurz hier, ganz wichtig hier, wichtiges Announcement heute. Berlin Desktop Summit 2011 announced.
Ja, da kam jetzt heute der Tag und die Uni raus. Welche von den drei ist es denn geworden?
Also
ich weiß es schon, aber ich frage dich trotzdem.
Tja. Ach, du kommst ja aus Berlin, ne? Da kennst du ja hier genau. Jetzt könnte ich dich ja fragen, welches wäre deine Lieblingsuni gewesen, aber du weißt es ja schon.
Ja.
10, 9, 8.
Also, ich hätte es wahrscheinlich 6. entweder auch an der TU oder an der HU gemacht. Nee, FU ist ein bisschen weit draußen.
Also, es findet an der Humboldt-Universität statt.
An der HU.
Genau, was den Vorteil hat, dass es super zentral ist, ja. Mittendrin.
Also vom ehemaligen Stadtschloss.
Genau.
Was wir wieder aufbauen. Weil wir ja sonst ja keine Probleme haben.
Ich habe gehört,
auch wieder aus diesen Ausgleichszahlungen.
Hier wird auch was gebaut. Ja, in Berlin bauen wir Schlösser auf, die schon seit 100 Jahren nicht mehr stehen.
Genau.
Weitermachen.
Das lohnt sich echt.
Wie?
Ja.
Naja, egal. Ich möchte mal ganz kurz hier, können wir die Insider kurz ausblenden, kurz zu der total guten Konferenz, weil das wird die größte jemals stattgefundene und jemals vielleicht auch stattfindende, keine Ahnung, auf jeden Fall bis heute die tollste und größte Konferenz ever. Zum Thema ever im Universe. zum Thema Desktop Linux.
Ach so.
Also sprich, das ist die Joint-Konferenz zwischen KDE und GNOME. Und wir laden natürlich auch noch weitere Projekte ein, so wie XFCE, beziehungsweise auch
Enlightenment,
weil die leben jetzt ja wieder. Ja. Die sind auferstanden, vielleicht kommen die ja auch vorbei. Und glaube ich, das wird richtig gut. Und das wurde jetzt heute announced, da gibt es jetzt heute die offizielle Webseite, wurde gestartet.
Wann ist das Ganze?
Das Ganze ist am 6. bis 12. August 2011. Habt ihr also noch ein bisschen Zeit. Anfang nächsten Jahres kann man sich dann registrieren, kann man sich anmelden, kostet natürlich auch nichts.
Anmelden wo?
Genau, die offizielle Webseite heißt desktopsummit.org und da kann man drauf schauen, da gibt es alle Informationen und kommt zahlreich vorbei, egal ob ihr Entwickler seid oder Entwickler werden wollt oder User oder Interessierte oder Usability-Leute oder Grafiker oder Marketing-Leute, was auch immer. Und wenn euch was liegt an einem freien Desktop, dann kommt da vorbei, das ist das Event.
Gut, was zu essen?
Nö, nee, ganze, aber Berlin ist groß.
Nicht. Weißt du?
Da kannst du dir einen Döner holen gehen.
Genau.
Oder eine Currywurst.
Wir gehen dann auch in die Seabase. Mal gucken, was es da zum Essen gibt.
Die Seabase ist okay. Cool.
Ins abgestürzte Raumschiff geht.
Gut. Oh ja, Entschuldigung, Raumstation.
Dann haben wir ja sind wir jetzt mit den Terminen fertig.
Mit den Terminen.
Wir sind nach 25 Minuten.
Wir sind jetzt fertig.
Nee, wir haben noch Werbung draufstehen.
Nee, da kommt noch was.
Werbung haben wir nicht mehr. Wir weisen jetzt nicht auf Facebook und Twitter hin.
Und auf den Blog Radio Tux und so.
Machen wir auch nicht.
Und dass man da mitmachen kann.
Genau. Ja, ihr könnt mitmachen.
Und spenden.
Alles.
Ist egal.
Obwohl Spenden eigentlich nicht mehr, wir haben alles, was man braucht.
Wir sind wunschlos glücklich. Ihr könnt uns Bier spenden.
Websocken.
Ja, guck mal, das musste ich heute bezahlen, alles, von meinem kleinen Gehalt.
Dein kleines Gehalt.
Was kein Gehalt ist.
Ja. Sondern und Pizza. Bier und Pizza brauchen Einnahmen. Wir. Um hier wieder nächstes
Pizza.
Mal auch so lustig
zu sein. Pizza ist ungesund. Wir essen nur noch Salat.
Kannst du gerne machen.
Du warst doch auf der Atom-Demo heute.
Ja, und?
Ja, da sind doch nur solche.
Ja, sind wahrscheinlich nur Vegetarier. Ja, es ist völlig egal.
Spaß.
Die schmecken mir nicht, die Vegetarier.
Nee, ich werde auch hin.
Was, zur Demo?
Nee, warte, ja, wo willst du? Gegen Atom. Gegen die Grafen.
Mappos weg. Genau, Mappos weg.
War das die Parole heute?
Immer.
Kreativ.
Ich befürchte ja,
diese scheiß Atome.
Die im Landtag, die haben gar nicht verstanden, dass das eine andere Demo war, als diese sowieso jeden Tag hören.
Ja. Deswegen,
jetzt werden wir schon wieder umzingelt.
Man hätte da was, man hätte irgendwie
inzwischen am Stück hier in Stuttgart?
Doch. Ja, wir umzingeln hier jeden Tag.
Das ist so wie bei der Olympischen.
Also kommt alle nach Stuttgart, hier tobt der Bär, hier wird umzingelt, hier wird demonstriert, hier kann man sich mit Wasserwerfern beschießen.
Kann auch gut Party machen hier. Man denkt es nicht, aber man hat ja auch nicht gedacht, dass
Stuttgart demonstrieren kann. Ich würde ja jetzt mal langsam zum Ende kommen.
Genau.
Fleidi, du willst noch irgendwas?
Der Fleidi wollte noch sein Pick loswerden.
Aber den hat er schon gemacht.
Hat er schon gesagt.
Und da alle anderen keinen haben.
Was? Ich habe einen.
Ich habe noch zwei andere.
Kannst du mir angeben.
Aber ich hebe meinen noch gerne auf bis nächstes Mal.
Ja, ich kann meine
Aufgaben
aufheben.
Und dann kann ich das reinschreiben.
Dann würde ich sagen, wir machen das
Task Management.
Und schließen.
Task Management.
Schließen die Sendung jetzt langsam.
Dann habe ich sogar drei.
Schluss.
Okay.
Wir schließen die Sendung.
Wir haben noch keine Zeit. Eine Sache habe ich noch.
Kommt er wieder.
Jetzt kommt alles abgeschlossen und dann, ich habe noch eine Sache.
Genau, haltet euch die Ohren zu. Weil das muss ich auf jeden Fall noch drauf hinweisen, nämlich auf die dritte Podcast-Stunde.
Die dritte Podcast-Umfrage von podcast.de und Blue Sky Media ist online. Nehmt teil und stimmt über eure Podcast-Gewohnheiten ab. Die Umfrage läuft bis Ende 2010. Den Link findet ihr auf der Startseite von podcast.de. That's a direct order.
Do it now. Genau.
Das war übrigens auch ein kleiner Trailer für den zukünftigen Style unserer Sendung. Wir wollen nämlich auch mit so einem Beat unterlegen, damit es Schwung kriegt. Dass das nicht so lame ist.
Willst du damit sagen, wir haben keinen Schwung?
Dabei hat der Ingo doch gar nichts getrunken.
Apfelschorle. Ich glaube, das Zeug ist härter als man denkt. Ja.
Wenn man das lange stehen lässt.
Stimmt, ja, wer weiß, wo ich das aus dem Keller rausgeholt habe. Ja. Okay, gut.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons bei noncommercialsharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.